brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald. Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Künstliche Intelligenz kann heute fast alles, was Werbung ausmacht. Sie schreibt Texte, sie baut Layouts, sie adaptiert eine Kampagne über Nacht in 40 Märkte. Zu Kosten, für die man früher nicht mal eine gut designte PowerPoint-Folie bekommen hätte. Und genau darin liegt das Problem. Denn KI rechnet mit dem Durchschnitt. Sie ist darauf trainiert, das Wahrscheinlichste zu produzieren, das Erwartbare, das, was schon da war. Marken sind aber nie Durchschnitt. Marken sind das Original. Marken sind der Kontrast, für den Menschen bereit sind, ihr Portemonnaie zu öffnen. Wenn also die Ausführung beliebig billig wird und gleichzeitig beliebig ähnlich, was bleibt dann eigentlich übrig, das eine Marke noch unterscheidbar macht? Mein Gast hat heute darauf eine sehr klare Antwort. Sie lautet die Strategie und die Menschen, die sie machen. Sein Satz dazu, der Stratege ist der Retter der Agenturen. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute mit Christian Rätsch. Christian hat diese Branche von allen drei möglichen Seiten gesehen. Er hat als Stratege angefangen bei BBDO Consulting mit Strategien für Marken wie Allianz und Mercedes. Er war 10 Jahre lang auf Kundenseite als Markenverantwortlicher bei der Deutschen Telekom und er hat danach 2 Jahrzehnte lang Agenturen geführt. Saatchi & Saatchi, Lea Burnett und zuletzt die BBDO Group in Deutschland. 2022 immerhin Agentur des Jahres und 2024 wurde er als Agenturkopf des Jahres ausgezeichnet. Er hat schon 2-mal an dem ganz großen Wurf gebaut, woran er glaubt. Ein integriertes Modell, in dem Strategie, Kreation und Media nicht nebeneinander stehen, sondern zusammendenken. Und er hat zuletzt erlebt, wie so ein Modell durch eine Fusion auf Konzernebene wieder in seine Einzelteile zerlegt wird. Das macht dieses Gespräch heute besonders. Christian muss uns nichts verkaufen. Er kann die Dinge beim Namen nennen und uns allen dabei helfen, klarer zu sehen, was der Weg nach vorne ist. Herzlich willkommen bei Markenkraft, Christian. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Christian, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Und wann bist du das erste Mal bewusst mit dem Thema Marke in Berührung gekommen?
Ich bin Düsseldorfer Jung, Rheinländer Frohnatur. Bin auch in Düsseldorf aufgewachsen, habe auch hier meine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht. Und das war mein erster Kontakt mit Marke, mit Kommunikation, mit Kreativität.
Ja, Düsseldorf, die Werbemetropole am Rhein, super. Und das war auch das erste echte Geld, was du verdient hast? Oder gab es da vorher noch etwas, womit du sonst noch dein Geld verdient hast als Jugendlicher?
Ich habe auch als Jugendlicher mit Rasenmähen mein Geld verdient, aber das war nicht der Rede wert. Das reichte vielleicht fürs Wochenendbier. Aber tatsächlich habe ich in meiner Ausbildung einen Kunden gehabt, das war der Dachverband der Werbeagenturen, GWA.
Ja.
Und für den GWA habe ich damals ein Buch geschrieben mit Roland Böß zusammen, Werbung macht reich, berühmt und sexy. Darauf war ein Pinocchio mit einer ganz langen Nase, also eine große Lüge, Und dieses Buch war für andere Azubis gedacht, die überlegen, in die Werbebranche zu gehen, und sollte ein Orientierungsratgeber sein. Und das haben wir tatsächlich gepitcht und gewonnen. Und das war das erste richtige Geld, was ich verdient habe.
Oh, das ist ja cool. Das war ja schon direkt eine strategische Aufgabe, sozusagen den richtigen Nachwuchs in die Branche reinzubringen. Da sprechen wir am Ende nochmal drüber,
Ja, gerne.
wie man das
Gerne.
heute wiederbeleben hat, kann. Und erinnerst du dich noch so mit dem Geld, was du dann verdient hast, erinnerst du dich noch so an die erste so ganz klare Entscheidung, wo eine Marke den Ausschlag gegeben hat, wo du sagtest, das war die Marke?
Also ich habe mir mal ein Gazelle-Fahrrad gekauft. Das war wahrscheinlich 200 D-Mark teurer als ein gleichwertiges Fahrrad. Ich habe das damals gekauft, weil es alles in Schwarz war. Das fand ich total cool. Und dann hat es aber diesen wunderbaren Chromlenker und diese Chrombremse. Ich habe es gekauft in Berlin als Student. Es ist innerhalb der ersten Wochen geklaut worden. Aber der Kauf war zumindest eine Freude.
Super. Wie lange hat es gehalten?
Ja, also 6 bis 8 Wochen, ich erinnere es nicht mehr genauer. Ich habe auch von der Versicherung den Preis nicht wiederbekommen, aber ja,
Ja,
also
okay,
das war auf jeden Fall.
das war damals schon so. Also Berlin ist ja heute noch in Sachen Räderklau immer noch, glaube ich, Spitze
Ganz vorne, ja.
ganz vorne. Du hast ja eine extrem erfolgreiche Karriere hingelegt im Marketing. Und du sprichst aber, ich weiß gar nicht wie lange, schon relativ offen über eine schwere Legasthenie, die du hast. Und wie hat das deinen Weg beeinflusst, würde mich interessieren. So in eine Branche, die ja auch sehr, sehr viel über Sprache und Text lebt.
Ja, also als allererstes war das ein schwieriger schulischer Weg. Und auf den Zeugnissen waren eigentlich Fünfen das Normal. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, meine Versetzung hinzubekommen. Ich habe darunter sehr gelitten, und das hat mir eine Aufmerksamkeit und eine Vorsicht in meinem Leben gebracht. Also ich kann, sagt man heute, glaube ich, ganz gut den Raum lesen, weil ich immer Sorge hatte, dass ein Lehrer mich anspricht. Und dann musste ich schon die Ausweichstrategie im Prinzip parat haben. Das heißt, aus der Schwäche ist heute auf jeden Fall schon mal einseitig eine Stärke geworden, dass ich mich gut konzentrieren kann und aufmerksam bin. Das Zweite, ich konnte wirklich bis 18, bis 20 kaum lesen und wirklich schlecht schreiben, aber irgendwie musste überstehen, und das habe ich durch Visualisierung geschafft. Das heißt, Worte haben mir nichts gesagt, aber ich habe immer das gesehen, was ich irgendwie erreichen musste oder was abgefragt wird. Also ich bin wirklich ein total visueller Mensch, und das hilft mir heute, wenn ich ein Problem gestellt bekomme, gar nicht das Problem verbal zu beschreiben, sondern ich sehe sofort Lösungsoptionen. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich sehe einfach, sagen wir mal, wir haben Kundenproblem, dann sehe ich das Kundenverhalten, was das Problem löst. Und weil das immer das Endgame ist, fällt es mir dann relativ leicht, zurückzudenken, was müssen wir jetzt eigentlich tun, um zu diesem Zustand zu kommen. Und also visualisieren, ich glaube, das ist auch heute eine Technik, um umzugehen mit Problemen oder mit Strategien oder mit Zielsetzung. Das ist bei mir intuitiv.
Spannend.
Und dann kam was Drittes dazu. Es nimmt jetzt sehr viel Raum ein, aber es
Ich
ist
finde das
eigentlich
super. Nee, ich finde das sehr spannend,
ganz
weil wir
spannend.
sprechen ja auch nachher über Nachwuchs und ich finde, was jetzt
Ja.
schon, wir können jetzt, also der Podcast hat jetzt schon Wert, nämlich wie Schwächen zu Stärken auch werden können, wenn man richtig
Ja,
mit ihnen umgeht.
ich bin Microsoft mein Leben lang dankbar, weil zu der Zeit, wo ich dann studiert habe oder wo ich meine Ausbildung gemacht habe zum Werbekaufmann, das muss ich sagen, da fing es an, alles besser zu werden, kam Word auf den Markt und kringelte Fehler.
Das war dann die Seite war knallrot, oder?
Ja, beziehungsweise blau und rot, ja,
Blau und
genau.
rot, ja.
Und ich glaube, das eine war Grammatik, das andere war Rechtschreibung. Und durch die Visualisierung habe ich dann gelernt, wann ein Wort falsch ist. Und dadurch, dass ich aber immer schreiben musste, und das war halt die Anfänge mit AOL, mit E-Mails und so weiter, es wurde dann völlig normal, digital zu schreiben, habe ich gelernt, Fehler zu sehen. Vorher zu sehen. Und bis heute schreibe ich Geburtstag mit einem T zu wenig, und ich weiß es in dem Augenblick, wo ich schreibe, weil ich den Kringel sehe. Und das war einfach das Beste, was mir passieren konnte. Und ich meine, gut, jetzt heute leben wir im KI-Zeitalter.
Ja,
Es gibt
genau.
tatsächlich keine relevante E-Mail, die ich in wichtiger Geschäftskorrespondenz nicht einmal ganz kurz durch ChatGPT jage und sage, verändere nichts am Inhalt, aber sorge dafür, dass es orthografisch perfekt ist. Und dann habe ich die richtigen Punkte und die richtigen S oder SZs gesetzt und so. Aber ich schreibe viel mittlerweile, ich mache relativ wenig Fehler.
Ja, das ist klasse. Ich fand das weil du hast es im Vorgespräch erwähnt, ich finde das tatsächlich ein sehr interessantes Thema, weil es passt auch zu etwas, was du gerade sagtest, was aus der Verhaltensökonomie kommt, nämlich die 3B-Regel, was du gerade gesagt hast. Du visualisierst sozusagen das Behavior. Was sollen die Menschen tun? Also fühlen, tun, sehen, erkennen. Und die 3B-Regel besteht aus Behavior, Benefits und Barriers. Und daraus entsteht Verhaltensänderung. Das heißt, erstmal das Verhalten ganz klar vor sich sehen, dann die Benefits, warum sollten die das tun, auch visualisieren, überlegen, was ist das? Und dann vor allen Dingen die Friktion auch entfernen, dass es den Leuten möglichst leicht fällt. Und dann heißt du, diesen ersten Teil, dieses Visualisieren des Endergebnisses, das hast du praktisch ja automatisch in deine Art zu denken integriert. Das macht total Sinn. Und das, worüber wir auch schon sprachen, Hans Domitzlaff hat ja mal sehr schön gesagt, als er gefragt wurde, was muss denn ein Markentechniker eigentlich an außergewöhnlichen Fähigkeiten mitbringen? Und da hat er gesagt, er wüsste das gar nicht ganz genau zu sagen, aber er wüsste etwas, was er nicht mitbringen darf. Und das ist eine unproblematische Jugend. Wer niemals an seiner eigenen Kommunikation gelitten hat, der wird nie die Sensibilität entwickeln, um eben massenpsychologisch taugliche Kommunikation zu machen. Und das passt zu dem, was du da gerade beschreibst. Also, danke.
Ja, finde ich sehr spannend, was du da sagst.
Ja.
Jetzt müsstest du eigentlich den Satz aus dem Vorgespräch sagen mit dem Chip, weil das ist schon ein toller
Ja,
Satz, der
die
das
Amerikaner,
zusammenfasst.
ja, das stimmt, das hatte ich da im Vorgespräch hatte ich gesagt, die Amerikaner fassen das, die scheinen das auch in ihrem sozusagen kulturellen Wissen abgespeichert zu haben, weil da gibt es diesen Merksatz oder diese Redewendung, a chip on your shoulder puts chips in your pocket. Also das heißt, frühe Verletzungen erzeugen meistens Energie auf der einen Seite und häufig irgendwelche Fähigkeiten, die sich dann später rentieren, wo dann die Chips, also die Roulette-Chips, die Spielchips sozusagen in der Tasche landen.
Ja.
A chip on your shoulder puts chips in your pocket.
Na super.
Ja? So, das war jetzt der motivationale Einstieg für alle da draußen. Also steht zu euren Schwächen, schaut, wie eure Schwächen zu Stärken werden. Und eine Stärke, die du entwickelt hast, ist, du hast dich immer viel mit Strategie beschäftigt. Ne? Das passt übrigens auch sehr gut zum Visualisieren, ne? Weil was ist eigentlich Strategie? Ist auch die Visualisierung einer erfolgreichen Zukunft. Und du hast
Absolut.
damals für Allianz und Mercedes gearbeitet, die Frage, ob smart smart bleibt und ähnliche Dinge. Was hat dich denn da, erinnerst du dich so, was dich da besonders fasziniert hat? Gab es da so einen Moment, wo du sagtest, oh, Strategie, das ist mein Ding?
Ja, ich hatte einen ziemlich harten Lehrmeister, der leider verstorben ist, aber die älteren Marketeers kennen ihn alle. Olaf Göttgens, der war erst CEO der BBDO-Gruppe und dann der Markenchef der Marke Mercedes-Benz und später Daimler. Für den Olaf habe ich viel gearbeitet und zwei Dinge hat er mir damals mitgegeben. Das eine war, wir hatten eine 80-seitige Präsentation tatsächlich in der Fragestellung, bleibt die Marke smart oder nicht? Und er guckte sie sich an, so eine Minute oder zwei maximal und fächerte so die PowerPoints auf seinem Schreibtisch und sagte dann zu mir, Christian, isch nix. Und dann habe ich gesagt, ja, Olaf, muss die Seite nochmal lesen. Kannst nicht einfach sagen, isch nix. Und dann sagte er doch, weil die Action-Title, also die Überschriften auf der PowerPoint, das war damals so, jede PowerPoint hatte oben links beginnt ein Satz, ergaben für ihn kein Narrativ. Und er war der Meinung, und das werde ich nie vergessen, dass eine gute Präsentation einer Struktur folgt. Situation, Complication, Question, Answer. Er nannte das pyramidale Prinzip. Und du nimmst im Prinzip die Kernaussagen vorweg, schiebst sie vor die Klammer und arbeitest sie dann im Nachhinein in der Präsentation ab. Das
Super.
nannte er auch vorstandstauglich und so weiter.
Sehr gut.
Und das habe ich nie vergessen, weil für mich ist das auch Strategie, dass ich eigentlich auch zu einer Präsentation ein Leitthema habe, ein Kondensat habe, immer genau weiß, was eigentlich diese Präsentation bewirken will. Was ist das Endgame, das Endziel? Und wenn ich das weiß, kann ich es auch nach vorne ziehen. Da muss ich nicht geheimnisvoll tun und irgendwie 80 Seiten langweilen und auf der letzten Seite steht Tara, Vorhang auf, sondern die Menschen gleich abholen und dann sauber begründen. Das war das eine. Und das andere, auch Olaf erhielt aus einer anderen Präsentation eine einzige Seite hoch, und fragte mich damals, was ist der Wert dieser einen Seite, dieser einen PowerPoint-Seite? Worauf er natürlich hinaus wollte, ist, ich sag mal, das Geld, was der Kunde bezahlt hat, geteilt durch die PowerPoint-Seiten der finalen Präsentation, ergibt den Wert dieser Seite. Ich wusste es damals nicht. Und dann schmiss er sie mir entgegen und sagte, ja, 30.000 D-Mark. Und da habe ich einen Schrecken bekommen, weil das war dann im Prinzip der Gegenwert eines Golfs, VW Golf. Und dann dachte ich so, oh shit, also ich habe dem Kunden jetzt diese Seite im Wert eines Golfs zugemutet. Ist sie so gut, wie sie sein muss, damit der Kunde dieses Geld bezahlt? Natürlich kann man die private und die geschäftliche Relation nicht direkt eins zu eins in Bezug bringen, aber das ist eine Schule für mich fürs Leben, eine Seite, bevor ich sie dem Kunden zumute, nochmal anzuschauen, ist sie das Geld wert? Macht sie den Punkt? Ist sie auch orthografisch? Da sind wir wieder beim Thema. Ist sie richtig? Ist sie akkurat? Und ich bin ja durch mehrere Lebensphasen gegangen, als Marketingleiter der Telekom und so weiter. In der Werbung habe ich schon da eine echte Nachlässigkeit festgestellt. Also das wurde immer im Prinzip auf die Werbekampagne dann kapriziert, die man gezeigt hat. Aber die Strategie, die Einleitung, das, warum machen wir das, warum ist es richtig, das ist sehr, sehr wichtig. Und das habe ich immer als vernachlässigt empfunden und es hat mich gestört und ich mache es halt anders.
Schön, und da merktest du auch, dass dir das Freude macht. Also, weil es war ja
Ja.
so, das ist nix. Und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich da jetzt was draus.
Ja.
Aber das, lass uns das kurz mal konservieren nochmal. Das ist so gut. Situation, Complication,
Complication, Question
Question
und dann die Answer.
und die
Und die
Answer.
Question ist und das ist interessant. Es ist im Prinzip die Problemstellung in einem Satz oder vielleicht sogar in einem Wort. Und da gibt es heute eine Entsprechung, das nennt sich Reframe the Problem. Also lass dir vom Kunden erzählen, was er will, aber bloß nicht die Antwort diktieren, die er von dir erwartet. Also komm nicht mit einem Kampagnenbriefing oder mit einem Website-Briefing oder mit einem was auch immer, sondern kümmere dich darum, dass du die Essenz des Problems verstehst. Und wenn du das verstanden hast, beschreib es mit deinen Worten und nicht mit den Worten des Kunden und nimm das als Sprungbrett für alles, was du danach tust.
Und was dabei ja passiert, ist, dass der Kunde sich als allererstes, das ist ja eigentlich gerade ein super Pitch-Training, was du gerade machst, dann fühlt sich als allererstes der Kunde verstanden. Der sagt, wow, der hat ja wirklich kapiert, worum es mir eigentlich geht. Und dann.
Ja, respektive unverstanden. Und das ist auch gut, weil er sagt, ich habe doch eindeutig eine Kampagne gebrieft.
Ach so,
Und wir
okay,
gehen hin und
ja.
sagen, nein, du hast eindeutig ein Ziel eigentlich verfolgen wollen. Und die Kampagne ist sicherlich nicht die richtige Maßnahme.
Ja.
Lass uns bitte nochmal hingehen und überlegen, ob dein Briefing richtig war oder wir das Problem falsch verstanden haben.
Okay, und der kann ja dann widersprechen. Er sagt, okay, so
Genau.
die Situationsbeschreibung, so wie ihr die jetzt reframed habt, ist es aber gar nicht. Weil wenn er
Genau.
sagt, ich brauche eine Kampagne, ist eigentlich, ich brauche ein taktisches Mittel, bevor er
Genau,
gesagt hat, was eigentlich das Ziel ist.
absolut. Ich möchte zwei Sachen, weil sie mir gerade kommen, dazu geben. Das eine ist ein Einstein-Zitat, nicht so doll, aber irgendwie dann doch eingängig. Wenn ich eine Stunde Zeit habe, ein Problem zu lösen, beschäftige ich mich 55 Minuten mit der Problemstellung und in 5 Minuten erledige ich den Rest. Also wirklich zu verstehen, was ist hier eigentlich Sache, das ist so total entscheidend. Und heutzutage, weil wir so wenig Strategie in Agenturen und bei Dienstleistungen haben, rennen wir alle los, gehen auf die Lösung, experimentieren, verbrennen Zeit und arbeiten eigentlich am Problem vorbei.
Da kommen
Und
wir, da kommen wir,
da kommt man
da
nochmal,
kommen wir gleich
genau. Und
vorbei noch, ne?
das andere ist eine Anekdote von FCB, 100 Jahre alt, und genauso aktuell, wie sie überhaupt nur sein kann. Und zwar hat FCB ein Briefing bekommen eines Orangenverkäufers. Und der Orangenverkäufer sagte, die Ernte war in diesem Jahr ganz, ganz mega geil. Mach mir eine Kampagne, weil ich habe so viele Orangen noch in den Silos, die müssen weg. Und daraufhin sagte der FCB-Stratege, okay, dann habe ich eine Idee. Wir pressen Orangensaft und verkaufen den Menschen das als Pflicht-Frühstücks-Vitamingetränk, dann sind sie weg. Und das ist einfach genial. Ich mache keine Kampagne für Orangen, sondern ich überlege mir, was ist das verdammte Problem?
Category Entry Point besetzt. Also
So ist
neuen
es.
Category Entry Point für Orang. Und das ist, also FCB, das war dann in
Das war
Amerika.
FCB,
Das war
es
in
ist
Amerika.
100 Jahre alt und ist
Wow.
die Begründung des
Und das ist der Grund,
gepressten
warum die Amis
Orangensafts.
morgens
So ist
Orangensaft
es. So ist es.
Ah, das wusste ich nicht. Dankeschön. Das ist eine toll. Das ist toll. Ja, das illustriert das aber sehr, sehr gut. Aber zu dem, was du gerade angesetzt hast, da kommen wir später zurück, was eigentlich aktuell in der Branche so noch passiert. Jetzt erstmal noch ein bisschen deine super interessante Historie. Du bist ja dann auf Kundenseite gewechselt, ne? Hast dann 10 Jahre, glaube ich, B2B-Marketing für die Telekom gemacht. Da eine Frage zu, also erzähl ein bisschen, was du da gemacht hast, aber was mich da interessiert ist, du bist dann von der Agentur auf Kundenseite gewechselt und was hast du dann in diesem Wechsel gelernt, was du als Berater vorher nicht gesehen hast?
Ja, Allianzen vor allen Dingen. Also als Berater brauchst du keine Allianzen, sondern du kommst mit deinen 80 Seiten und sagst deinem Kunden, mach mal. Und wenn du als ich war der Marketingleiter der T-Systems, kommst und sagst, ich mach mal, dann sagt der Vertrieb, wieso? Und dann sagt der Service, wieso? Und dann sagt das Produktmanagement, wieso? Und dann sagt der Chef, dafür Geld, wieso? Und wenn du dann als Marketier funktionieren willst, musst du erstmal lernen, in Allianzen, in Kollaborationen, heute würdest du sagen, in Ende zu Ende zu denken und zu agieren, weil Marketing kann eine ganz einsame und dann am Ende überflüssige Nummer werden. Oder du bist halt der große Integrator im Unternehmen. Und das habe ich lange nicht kapiert am Anfang, bis ich es dann kapiert habe. Aber das war das große Learning von, ich bin alleine auf dem Projekt beim Daimler, bei Swisscom, bei BMW, bei Allianz, hin zu, ich bin hier gar nichts alleine. Marketing ist pure Kollaboration.
Und nur weil etwas richtig ist, heißt noch lange nicht, dass es Wirklichkeit wird oder sich durchsetzt. Genau. Das passt zu, was Hans-Christian Schwingen damals erzählte über den Relaunch der Telekom. Der wichtigste Verbündete bei ihm war der Betriebsrat. Weil die richtige Idee, wenn man an der Marke arbeitet, an der Leistung, sind alles betriebsratrelevante Entscheidungen. Also Führungssysteme umstellen, Callcenter-Prozesse und so weiter und so fort.
Genau.
Genau. Und dann bist aber wieder zurück zur Agentur gewechselt.
Also, ja, also da muss man sagen, also ich war erst bei T-Systems, am Ende auch marketingverantwortlich der T-Systems. Und dann hatte ich einen guten Mentor, den alle kennen, weil er heute immer noch der Kopf der Telekom ist. Und der hat dann gesagt, also damals in anderer Funktion, du musst Vertrieb machen. Und dann habe ich 5 Jahre Vertrieb verantwortet und Marketing und Channel Management nannte man das damals und habe dann zum ersten Mal IT-Produkte unter der Marke Telekom verkauft. Und das war natürlich schwierig, weil Mobilfunk und Festnetz war bekannt, aber IT-Security, Storage und Desktop-Outsourcing war alles nicht bekannt. Und das war wahrscheinlich die wichtigste Schule in meinem Leben, die Schwierigkeiten zu begreifen bei der Einführung eines Produktes oder vielleicht sogar eines Produktes unter einer Marke, die nicht für diese Kategorie steht. Und das haben ja unsere Kunden eigentlich jeden Tag, weil immer wird von denen gefordert, bring mal Wachstum. Und zwar nicht in den Märkten, wo wir sind, sondern in Märkten, wo wir noch nicht sind. Und da auch wieder zu begreifen, wie schwer es ist, Geld zu verdienen und wie Marketing nur eine Schraube ist und wie die ganze Kette stehen muss. Das ist etwas, was ich heute, jetzt sind wir wieder bei diesem Sehen, aber sofort sehe, wenn ich mit jemandem spreche, ich sehe sofort den Serviceagenten, der danach das Verkaufte servicieren muss und der auf mich eindrischt und sagt, das funktioniert doch so gar nicht, ihr habt gar nicht an mich gedacht. Loyalität funktioniert schon mal nicht. Und diese Ketten helfen mir.
Ja, und das ist auch in dem Sprachgebrauch, wie du gerade das Wort Marketing benutzt hast, ist ja der allgemeine Verständnis heute, wenn man Marketing dann als nur als Kommunikation versteht. Aber eigentlich ist ja der Vertrieb, also im Sinne von Place, ja, und die Kommunikation ist nur Teil von Promotion, die Verkaufsförderung, also der Vertriebsprozess ist ja auch davon. Da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass dieses ganzheitliche Verständnis, was du gerade sagst, was einem ja hilft, dann auch die Kommunikation besser zu gestalten, musst du das Produkt, den Prozess und den Verkaufs, also die Verkaufsprozesse direkt mitdenken. Und dann wird auch die Kampagnenidee am Ende besser fliegen. Weil wenn die nämlich entkoppelt ist, dann fehlt sozusagen das Rädchen, was die Übersetzung bringt. Ja.
Genau, also ich glaube auch, vielleicht sprechen wir später drüber, aber an die Renaissance der 4 Ps, der Meffertschen Ps. Heute heißen die vielleicht 4 Es oder was auch immer. Oder
Nö, ich glaube, die 4 Ps sind immer noch die gleichen.
Ja, nee,
manche
das
wollen
ist ja
die noch ergänzen.
Experience, Exchange, Every Place und Evangelists, das sind so die amerikanischen Pendants, aber ist egal.
Ja, ja.
Es geht halt um die ganzheitliche Betrachtung der Markenwahrnehmung gegenüber dem Markt und das ist es.
Und dann, als du wieder zurück, also das, danke, also das heißt, du hattest dann diese Vertriebserfahrung und,
ja.
Und das, dann bist du danach wieder zurück in die Agentur gegangen. Wie ist das gekommen und was hat dich da gereizt? Also was ist dann der Unterschied?
Also du hast gerade den Namen Hans-Christian Schwingen erwähnt, dem bin ich sehr dankbar. Saatchi war damals die Agentur der Telekom, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Und das Geschäft ging nicht so gut. Und ich glaube, dass der damalige weltweite CEO die wichtigsten Kunden abgeklappert hat und gefragt hat, wie es denn so aussieht im deutschen Markt. Und da gab es hier und da Irritationen. Und ich glaube, dass ich dann empfohlen wurde. Zumindest kam dann der Kevin Roberts, so hieß er damals, der Erfinder der Lovemax-Philosophie, kam dann zu mir nach Deutschland, hat mich interviewt. Und war dann der Meinung, dass ich mal weg soll von Kundenseite hin zu einer echt tollen Agentur. Und das ist Saatchi und Saatchi und das kannte ich natürlich. Also die waren einfach berühmt, oder weil sie berühmt waren. Also so verrückt ist das damals gewesen. Und den Gedanken mochte ich. Und ich springe auch ganz gerne. Meine beruflichen Stationen sind immer 5 Jahre, auch for reason. Und die 5 Jahre waren um als Vertriebler und ich fand das gut, was Neues zu machen. Und ich hatte ja mit der Ausbildung zum Werbekaufmann auch schon meine allererste Station
Genau.
Da und habe das auch. Die Erfinder des Backschiffes fand ich schon ziemlich cool.
Und ist ja interessant. Meistens ist es ja so, dass dann so auf Kundenseite gewechselt wird und dann sozusagen bleibt man auf Kundenseite. So, jetzt kamst du mit diesem frischen Blick vom Kunden in die Agentur und hattest du dann auch wieder einen anderen Blick auf das, was die Agentur eigentlich leisten muss. Also das, was du von auf Kundenseite von der Agentur erwartet hast, aber was du dann als Agenturchef dann anders verstanden hast?
Ja, also 2 Dinge schlugen da gegeneinander. Also das, was ich wirklich gut konnte, war Kunde. Weil jetzt kam mein strategisches Fundament und der Wert der PowerPoint zu der Corporate- oder Brand-Wirklichkeit, also der Kundenperspektive. Das heißt, ich konnte dem Kunden schon mal sehr genau einordnen, was er von uns will, wenn er es nicht selbst formuliert hat. Das war eine ganz große Stärke. Also Kunden haben sich an meiner Seite extrem wohlgefühlt. Jetzt kommt die Kehrseite. Ich hatte keine Empathie für Kreative. Ich war sehr klar in dem, was ich für richtig gehalten habe und habe sehr wenig Raum für Zufall, für Anomalie, für kreative Spielwiese, für Zufall mag ich eigentlich ganz gerne, für den Zufall gelassen. Und deswegen, glaube ich, war ich extrem unbeliebt in den ersten 1,5, 2 Jahren, wenn auch nicht unerfolgreich. Aber ich habe sehr lange gebraucht, die Balance zu finden zwischen, wir machen es genauso, wie ich glaube, dass es gemacht werden muss. Und wir machen es so, wie es euch auch Freude macht, über euch hinauszuwachsen und wie wir auch zu Ergebnissen kommen, die nicht nur linear gedacht sind.
Ja.
Und deswegen habe ich in der Saatchi-Zeit zutiefst One Team, One Dream den menschlichen Aspekt mir nochmal angeeignet, der in der Telekom sehr verkümmert war. Und habe gelernt, Menschen mitzunehmen. Und da in der Zeit habe ich mir selbst ins Heft geschrieben, wer Menschen bewegen will, muss sie berühren. Das ist mein Lebensmotto. Das ist mittlerweile privat wie geschäftlich gültig. Aber das ist da geboren worden, auch aus einer Schwäche heraus, weil ich das gemerkt habe, ich erreiche die Menschen hier nicht so wie in der Agentur Allianzen gebildet, in der Telekom Allianzen gebildet werden konnten.
Ja, das ist spannend. Lass uns da ganz kurz noch ein bisschen drauf rumkauen. Was wäre denn also etwas, was du damals am Anfang abgetan hättest, also von der kreativen Arbeit? Wo hat sich da dann dein Blick drauf verändert, wo du heute sagst, hey, das ist total wertvoll, das sollte man eigentlich zulassen? Also klar, Zufall war das eine, so ein bisschen Raum schaffen für wilde Ideen, also mutige
Ideen. Ja, genau,
Ideen.
Anomalie.
Die Anomalie,
die Anomalie auf jeden Fall.
Und warum? Warum ist das ein Wert aus deiner Sicht jetzt für die Markenführung?
Weil Intuition nicht wegzuaddieren ist aus Markenführung. Marken du hast ja im Eingangsstatement gesagt, differenzieren, gehen ihren eigenen Weg, haben eine eigene Identität, haben eine Haltung, tun sehr oft das noch nicht Geschriebene, das Unerwartbare und gehen ihren eigenen Weg. Und wenn du immer nur, wie bei Kindern, wenn du immer nur sagst, ich erwarte von dir das und ich erziehe dich zu diesem Klon, dann wird das ein ziemliches missglücktes Ding. Das funktioniert so nicht. Und so ist das auch mit der Markenführung. Das habe ich aber eben erst sehr spät begriffen, dass der Geniestreich, das überraschende Moment, dass einer hat es mal den letzten unfairen Wettbewerbsvorteil genannt, dass das eben nicht so kommt, wie ich das einsteuere, sondern es kommt ein Stück weit eben durch Freiräume, die ich nicht eingesteuert habe. Und das ist total schwierig, damit umzugehen, weil die Uhr tickt, das Geld tickt, die Ressourcen sind verbraucht, der Termin rückt nahe. Ich möchte auch noch die Slides vorher schreiben für den strategischen Absprung, dass die sitzen und so weiter. Und Reverse Engineering finde ich sowieso doof. Und dann kam es aber oft viel besser, als ich es jemals mir konzipiert habe, so möchte ich es mal sagen.
Und die Unsicherheit
Und
auszuhalten, das ist also, das
ja,
höre ich da so
total.
raus, ne? So
Es
einfach
ist
dann auf den Prozess zu vertrauen.
ja.
Und was ja auch interessant ist, also das Schlimmste, was ja wenn wir jetzt über Markenkommunikation sprechen, was Markenkommunikation passieren kann, ist, dass sie ja ignoriert werden. Dann ist das gesamte Invest verloren. Und wir brauchen diese schrillen, merkwürdigen Ideen, die halt auch dann eben nicht auf dem linearen Weg entwickelt werden. Und
Genau.
aber die müssen dann auch verkauft werden, weil es natürlich immer, ja, können wir uns das denn erlauben? Dürfen wir das machen? Ja, in gewisser Weise ist der fehlende Mut dann gefährlicher
Ja.
als sozusagen das Glattgewaschene.
Also es gibt eine Agentur, die hat sich als Markenkern Leave a Mark gegeben. Und der größte Feind ist die Missachtung. Und das ist genau das, was du sagst. Also hinterlasse etwas und sorg dafür, dass wir auf keinen Fall übersehen werden. Und wenn wir übersehen werden, machen wir es einfach nicht, weil es war das Geld ja nicht wert. Und das ist eine sehr interessante Position. Wir kommen später zu KI in den heutigen Zeiten, wo ja doch sehr viel übersehen wird und Marken eigentlich verwässern dadurch.
Genau. Und da kommen wir auch zum Thema Media, ne? Das heißt, am Schluss nur, was übrig bleibt, entscheidet. Nicht, wie viele Kontakte hatten wir, sondern die Gedächtnisspuren, die das, was wir in diesem Kontakt vermittelt haben, die Erlebnisse, was bleibt übrig, ne? Das ist, ja. Aber da kommen wir später nochmal intensiver drauf. Nochmal die Historie weiter erzählt, dann, also du hast es schon anklingen lassen, dieses Power of One, ne? Das hast du zweimal gebaut. Einmal bei Publicis, ne? Dieses und jetzt gerade. Magst du uns da mitnehmen, weil das Ganze
Also
gerade so frisch ist?
der Reihenfolge mache ich sofort für BBDO. Der Reihenfolge, also nach Saatchi hat man mir dann Publicis und Leo Burnett übergeben. Publicis als Agentur war dann nur noch für den Netzwerkkunden da. Leo Burnett mussten wir sanieren. Eigentlich ein bisschen wie Saatchi, weil McDonald's und eine große Zigarette rausgegangen waren. Das heißt, 70% der Umsätze fehlten, aber die Mannschaft stand noch genauso groß da wie vorher. Das ist uns gut gelungen. Ich hatte auch einen kongenialen Kreativpartner. Die Branche weiß das, deshalb sage ich Dennis Mai. Mit seinem Ankommen haben wir wirklich Saatchi und auch Leo Burnett wahnsinnig hinbekommen mit Mediamarkt, mit Commerzbank, mit Rewe und so weiter. Alles in einem Jahr gewonnene Kunden. Das war schon mega. Genau. Und dann baute die Publicis sich um und die ganzen Agenturen gehören zur Publicis-Gruppe. Und dann wurden mir die Kunden der Publicis mit anvertraut in einem Programm, was wir nannten den Hunters Club. Und das war eine Plattform, um agnostisch, also unabhängig einer Kompetenz, die Kunden zu beraten und zu entwickeln. Das heißt, manche Kunden kamen aus der Media und dann haben wir die auf E-Commerce oder auf Werbung entwickelt. Manche kamen aus der Werbung und dann haben wir nochmal die Marke überprüft, ob die eigentlich stimmt. Mit Meta-Design zum Beispiel. Und so hatten wir immer den Versuch, dem Kunden das zu geben, was er braucht und nicht dem Kunden das zu verkaufen, was wir haben. Dadurch, dass wir alles hatten, von Daten über Tech, mit Sapiens sogar Transformation, PR, Content, Social, Werbung, glaube ich, habe ich schon gesagt. Performance Marketing, die Media, konnten wir wirklich das tun, was das Richtige war zu tun und nicht das, womit wir unser Geld verdienen. Weil irgendjemand hat immer Geld verdient und das war das Großartige. Wir hatten eine Landes-P&L und nicht mehr eine da Kompetenz oder
Wollte ich gerade nachfragen, gab es das keine Zielkonflikte? Also zwischen
Nein.
den, nee, okay. Mhm.
Also es gab natürlich durch die CEOs der einzelnen Marken, gab es Interessenskonflikte.
Der einzelnen Agenturmarken.
Der einzelnen Agenturmarken, weil die immer gesagt haben, warum soll ich jetzt wieder unterstützen? Am Ende bringt es mir nichts. Aber nach 2 Jahren hat eh jeder kapiert, dass es auch mal ihm was bringt. Dann haben alle mitgemacht. Und ich hatte mit Arne Brekenfeld als Strategiechef und mit Frank-Peter Lorz als Dach-CEO und damit die letzte Instanz für die P&L einen kongenialen, das muss man so nennen, Chef, der Frank-Peter. Der hat das echt ausgehalten, wenn wir gesagt haben, aus einer integrierten Perspektive, das machen wir. Da hat er gesagt, am Ende ist es besser für Deutschland und hat mir den Rücken freigehalten und mir Freiräume erboxt. Und Arne und ich waren Partner, Strategie und Kundenberatung und haben die Sache einfach auch im Kundeninteresse gleich gesehen und das hat super geholfen.
Ja, also wir halten mal kurz fest, so eine Struktur funktioniert nur, wenn die Profit- und Loss-Zielkonflikte am Anfang adressiert werden. Und die Struktur, und da ist es gelungen, ne? Also das ist ja auch publizistisch, das ist ja auch über einen sehr langen Zeitraum deutlich stärker gewachsen als alle anderen Networks.
Ja.
Und jetzt kürzlich hast du das gleiche.
So, und dann bin ich weggehuntet worden zu BBDO. BBDO ist eine Gruppe von Marken, wo man gar nicht glaubt, dass die alle zu BBDO gehören. Zum Beispiel Peter Schmidt Design ist eine wahnsinnig tolle Boutique für Markenführung und Markendesign. Die InterOne ist eine wahnsinnig gute digitale Transformationsagentur. Ketchum gehörte für Content und PR dazu. Sogar die Mediaagenturen gehören rechtlich dazu. Also Omnicom Media und Hearts and Science und PhD und wie die alle heißen. Also am Ende 2500 Mann in der P&L und 7 verschiedene Kompetenzagenturen. So, und an manche habe ich, manche haben nicht direkt damit reportet, sondern die hatten dann eine Linie irgendwie nach New York, aber das spielte keine Rolle, weil ich habe von Anfang an auch so ein bisschen auf Freiwilligkeit gesetzt, dass jeder das Modell erkennt, was ist der Vorteil in der Integration von Angeboten und nicht in der Addition von Kompetenzen. Und dann haben wir die Holding umbenannt und auch Strukturen eingeführt, nämlich von BBDO zu Team BBDO, was ich ganz bezaubernd finde, weil BBDO ist tatsächlich aus Team BBDO entstanden. Jürgen Scholz und Willem Vasater, später Scholz und Friends Gründer, haben Team BBDO in den 70ern, 60ern in Düsseldorf gegründet.
Gab es nicht vorher sogar Team, auch Team Werbeagentur, einzeln, ne? Das war doch eine berühmte Werbeagentur in den 60ern.
War die,
ne?
Kreativagenturen in den 60er, 70ern, die absolute Nummer eins. Und diesen Namen habe ich mir zurückgeholt, weil wir ihn auch noch besitzen, tatsächlich in einer alten, stillgelegten GmbH. Mhm. Und der war Programm. Und das lief eigentlich sehr gut. Ich habe dann mit Boris Terwey, Chief Operating Officer, gehabt, der die Sachen zusammenhält, mit Achim Schauert, einen tollen Strategen, der über alles hinweg Strategie denkt, einen tollen Kreativkollegen, mit Luisa Rode, eine wahnsinnig schlaue Client-Leaderin, die die Großkunden integriert geführt hatte und so weiter. Eine Finanzerin, die nur aufs Gesamte geguckt hatte und nicht auf die einzelnen Facetten. Und ehrlich gesagt, wir haben in einem Jahr 20 Millionen New Business gemacht, was wir nicht hätten machen können, wenn wir nicht integriert angeboten hätten. Das war schon, ehrlich gesagt, ein Verkaufsschlager. Wir haben Conti gewonnen, wir haben Aumovio gewonnen, wir haben Cliff gewonnen, wir haben E.ON gewonnen, wir haben Lidl so verteidigen können, wir haben Barmer gewonnen. Alles in einem Jahr, nur aufgrund eines integrierten Modells.
Ja, systemisch und gedacht. So, und dann,
systemisch gedacht. So, und dann kam der Merger zwischen Omnicom und IPG. Und ich kann das auch akzeptieren, aber es tut mir weh, wenn ich das jetzt formuliere, weil das überhaupt nicht meine Denkrichtung ist. Man musste jetzt ankommende, übernommene Agenturen sortieren. Also eine McCann, wo geht die hin, als ein Beispiel. Eine Media-Agentur, wo geht die hin aus dem IPG-Kosmos? Und dann ist in New York nichts Besseres eingefallen, als dass man sortenrein
Media zu Media, digital zu
Media
digital,
zu Media,
Beratung
digital
zu Beratung.
Genau. So. Und jetzt gibt es also heute die Omnicom Marketing und Precision Group. Da sind alle Digitalen drin. Meine ehemalige InterOne ging dann raus aus der BBDO in die Digitaleinheit. Dann gibt es die Omnicom Advertising Group. da sind die ganzen Werbeagenturen drin. Dann gibt es die Omnicom Media Group, da sind die Mediaagenturen drin und so weiter. Du hast es gerade schon gesagt. Und wenn man nicht weiß, wo die anderen Agenturen so hin sollen, dann hat man DAS, Diverse Agency Solutions, das sind dann die anderen. Die sind dann auch in der eigenen Unit irgendwie untergebracht. Und das war natürlich A, gegen mein Interesse. Und ich habe sehr dafür gekämpft, dass man das nicht tut. Ich habe ein halbes Jahr lang gekämpft, dass man die InterOne nicht aus der BBDO herauslöst, weil es meiner Meinung nach das falsche mentale Modell ist. Das ist einfach meine Sicht und das weiß auch jeder. Ich habe das auch oft genug öffentlich gesagt. Insofern falle ich hier keinen im Rücken. Es gibt auch gute Argumente, warum man das tun kann, weil man dann eine Plattform hat für alle Digitalagenturen und die profitieren dann da untereinander. Es war halt nicht meine Sicht, es war aber die Sicht des Konzerns. Lange Rede. Dann brauchte man für das verbleibende BBDO-Geschäft im Prinzip eine Heimat, hat die kombiniert mit DDB, mit Anthony und noch anderen Werbeagenturen und hat sich dann entschieden, einen Kreativen an die Spitze der BBDO zu setzen, der sehr geschätzte Björn Bremer, der heute als Kreativer selbstverständlich eine Kreativagentur führt und das macht er auch hervorragend. Aber es ist eben jetzt aus der Team BBDO eine Kommunikationsgruppe geworden und das habe ich halt immer für mich anders gesehen.
Und das ist ja eine reine sozusagen eine Konzernlogik, ne, eine unternehmerische Logik, aber nicht von der Leistung, was der Kunde braucht, was du ja vorher gut beschrieben hast. Also eine systemische, also Markenführung ist ja systemisch zu betrachten, ne? Also da kommen wir noch gleich noch drauf. Das falsche mentale Modell hast du gerade gesagt. Und das ist ja eine mechanische Betrachtung. Also wir nehmen hier Bauklötze und packen die nach links und dann wird der Haufen größer und die anderen nach rechts. Und das, was eigentlich auseinandergerissen wird, ist sozusagen ein Organismus, der für den Kunden integriert auch tätig wird.
Also ich muss schon sehr fair sein. Erstens, die Omnicom ist die größte Agenturgruppe der Welt. Die wissen schon, was sie tun, und haben hervorragenden Börsenwert und werden auch durch die Erträgnislage einen sehr guten Case daraus bauen. Also ich möchte es nicht alles in Rede stellen, in Abrede stellen. Zweitens, die Omnicom ist sehr, sehr gut, wenn es um richtig großes Geschäft geht, richtig tolle Customized Agencies zu bauen. So haben sie das für Mercedes zum Beispiel gemacht, oder so haben sie es für Volkswagen gemacht. Das heißt, da spielen sie das Spiel schon der voll integrierten Agentur-Solution von Media und so weiter. Da machen sie es. Sie machen es noch nicht für, ich sage jetzt mal, mittelgroße Kunden oder halt nicht Kunden unter der globalen Ebene. Und ich denke, wenn sie sich einmal sortiert haben, werden die das auch machen, weil das einfach auch der Publicis Footprint ist. Ich bin sicher, WPP wird bald auch mit einer ähnlichen Strategie kommen, weil da wird ja auch massiv aufgeräumt. Weil, wie du es gesagt hast, der Kunde danach schreit, nicht mehr in Kompetenzen oder Kanälen zu denken, sondern, jetzt hast du es gesagt, Marke ganzheitlich zu begreifen. 4P oder 4E oder wie auch immer. Am Ende One Experience, und ein organisierendes System. Punkt.
Das spricht, ja, gut. Ich finde das optimistisch, was du da gerade beschrieben hast. Und dabei, es braucht es in dem Moment. Vielleicht ne, immer phasenweise. Dann lass uns, das war ja, ist
Was
auch eine
übrigens,
Strategie.
weil du das sagst. Also wir kommen aus einer Zeit, und da war ich noch Werbekaufmann, da war Media und Werbung in einer Organisation. Und dann irgendwann hat man festgestellt, dass man mit Media mehr Profit machen kann, wenn sie nicht zur Werbeorganisation gehören und dass das Geschäft anders skaliert und dass man andere Kundengattungen gewinnen kann, als die, die man gemeinsam mit der Werbung hat. Und dann hat man angefangen, das zu splitten. Also wie immer im Leben, Konsolidierung oder Zentralisierung, Dezentralisierung, das sind Bewegungen. Und der Markt wird richten, wann wer wo ankommt. Und jetzt sind wir halt bei der Omnicom in der einen Phase und bei der Publicis in der anderen Phase.
Ja, einatmen und ausatmen. Aber es wäre ja schon schön, wenn man etwas, was einmal als richtig erkannt wurde, strukturell konsequent weiterentwickelt. Also der Gärtner reißt auch nicht die Pflanzen immer wieder raus. Ja, und da, also okay, das muss ich wollte es eigentlich überspringen, aber da muss ich dich dann doch nochmal fragen, weil es werden ja auch viele Agenturmarken gerade brutalst zum Block geführt. Wie guckst du da drauf? Also welche Rolle spielt eigentlich Markenbildung bei Agenturen? such and such, DDB, J. Walter Thompson, das sind ja auch alles Namen, die einen Klang haben und eine gewisse Leistungserwartung wecken, gerade im Kreativbereich, aber für einen bestimmten Stil oder ähnliches. Und das wird alles, oder damals Kolle Rebbe, als Kolle Rebbe dann zu Accenture Song gegangen ist, ne? Und Kolle Rebbe war für mich immer auch eine Agentur, die ich mit einer bestimmten Stil von Arbeit verbunden habe und dementsprechend auch, die mir einfiel, wenn ich diesen Stil halt gesucht habe. Und das wird scheinbar gerade alles anders gesehen, dass man diese Agenturmarken nicht mehr braucht.
Also mehrere Facetten darin. Marken sind Kulturraum, auch für Mitarbeitende. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wenn du, egal aus welchem berechtigten Grund, eine Marke den Mitarbeitenden nimmst, dass die Mitarbeitenden die Frage, der bin ich hier in der richtigen Heimat, stellen. Das ist ganz klar. Und insbesondere, wenn Marken in eher Holding- oder Auffangbecken integriert werden, wo es gar keine Kultur gibt, sondern wo es nur Funktionsanforderungen gibt, wird das ein Brandbeschleuniger. Und das sieht man, auch da mache ich kein Geheimnis, bei den Personalveränderungen nach Mergern in unserer Branche. Also ich glaube schon an Agenturen und ihre Kultur als Magnet, als Bindemittel für Mitarbeitende. Erstens. Zweitens, ich habe aber schon gesagt, dass für mich Full Service im Prinzip tot ist, aber Full Integration das große Ding ist. Das heißt, die Addition von Kompetenzen meiner Meinung nach nicht die richtige Zukunft ist, sondern die Integration von Kompetenzen zu Ende-zu-Ende-Lösung für die Kunden. Das bedeutet, du musst dich schon fragen, mit wie vielen Marken du im Markt operieren kannst und mit wie vielen Geschäftsführern und mit wie vielen Kreativchefs und so weiter, weil je mehr isolierte Linienfunktionen du addierst, desto weniger ist das integriert. Das heißt, ich sehe schon das Spannungsfeld, und das muss diskutiert werden im Einzelfall, zwischen wir müssen konsolidieren, damit die Dinge zusammenkommen, aber wir müssen auch einen Kulturraum schaffen, damit die Menschen und die richtigen Köpfe bleiben. Das heißt, wenn du die Integration nicht verbindest mit einem eigenen Kulturraum, mit einer eigenen Geschichte, sondern das nur als Finanzinvestment titulierst und auch lebst, dann ist es kontraproduktiv. Wenn du es aber, und so hatte ich es versucht bei Team BBDO, verbindest mit Werten, mit einem Narrativ, dann könnte was daraus werden. Und deswegen ist keine Einbahnstraße. Also es ist beides berechtigt. Und ich glaube auch, dass wir kleine Kreativboutiquen auf jeden Fall in Deutschland lange noch sehen werden. Dafür ist ein Markt. Aber ich glaube eben auch, dass die Konsolidierung dramatisch zunehmen wird. Nicht am Ende auch wegen vieler Insolvenzen und dann Rettungsankern der großen Netzwerke und des großen inhabergeführten Netzwerks, was wir in Deutschland haben.
Ja. Also, was ich da jetzt raushöre, ist so wenig Marken wie möglich, aber so viele Marken wie nötig.
Ja, genau.
Ja, so,
Genau.
Super, dann haben wir jetzt dein Leben einigermaßen, obwohl wir hätten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde länger. Du bist jetzt an dieser Stelle, wo du bist. Und jetzt würde ich dich gerne anzapfen als Ressource, und zwar zum Thema Strategie. Mhm. Also, mit all deiner Erfahrung und alles, was du gemacht hast, und das, was wir gerade besprochen haben, ist ja auch Strategie. Was macht eigentlich eine gute Strategie aus?
Ja, also als allererstes, auch im Kontext von KI, eben nicht mit dem Ergebnis beginnen, sondern mit der richtigen Frage starten. Denk nochmal an Olaf zurück, Situation, Complication, Question, Answer. Mhm. Die richtige Fragestellung oder auch Einstein, was wir eben hatten, sortiert. Und wir brauchen für Briefings, für Problemstellung eine Sortierung. Eine gute Strategie sortiert. Meiner Meinung nach, in dem Kontext, was ich eben gesagt habe, mit Reframe the Problem, nimm nicht, was der Kunde dir diktiert, sondern versuche es auf einen Nenner zu bringen, von dem kreative Produktmanager, Designer später abspringen können. Also schaffe einen Raum, der möglichst eng wird, dazu kommen wir gleich, der aber eine Vorstufe ist für eine Veredelung.
Hast du da ein Beispiel? Weil das finde ich so sehr gut, was du gerade gesagt hast. Ne? Also diese Strategie hilft auch zu entscheiden. Ne? Also sie sortiert. Wo hast du da eine Geschichte, wo vorher eben die Dinge unsortiert waren und durch die Strategie sozusagen der Knoten gelöst werden konnte?
Ja, also da es nicht meine eigenen Beispiele sind, oute ich mich, dass es nicht meine sind, aber
Genau.
ich finde sie einfach grandios.
Also, aber alles, was es illustriert, so.
Genau, also wir alle kennen Patek Philippe und Patek Philippe war im Markt mit Superiority, also Überlegenheit. Wir machen die einfach beste Uhr der Schweiz. So. Und das hat sich okay verkauft. Und dann kam ein Stratege und hat gesagt, eine Uhr für 120.000 Euro aufwärts ist nicht für den Käufer, sondern für die nächste Generation. Und du bist nur auf Zeit Besitzer und gibst diese Uhr weiter. Und plötzlich war das Markenmanifest, oh je, das ist eine Uhr für die Ewigkeit. Ich kaufe gar nicht ein Konsumgut, sondern ich kaufe ein Investitionsgut für die Ewigkeit. Das als Strategie bedeutet, die Verpackung muss ein Leben lang halten, der Service muss ein Leben lang halten, die Qualität muss in gewisser Weise auf ein Leben und das Leben danach ausgerichtet sein. Die Preisstaffelung muss auf das Leben danach ausgerichtet sein. Also die Kette ist eigentlich jetzt unendlich lang, aber der Stratege ist hingegangen und hat gesagt, wir sind nicht eine Uhr, wir sind hier ein Generationendeal. Und das finde ich einfach einen wahnsinnigen. Es kommt von aus der gleichen Position. Wir sind einfach die beste Uhr des Marktes, aber es bringt einen völlig anderen Kontext, reframe the problem, in diese Uhr und damit dann auch alle Wertschöpfungsinstanzen, die danach kommen.
Ein ganz tolles Beispiel, weil du auch damit wieder die Kette zurück aufmachst, also von der Strategie zu den Benefits, die du dann liefern musst, aber auch die Barrieren, die du abbauen musst. Ja,
ja,
also du kommst von der Strategie auch zur Leistung und keine Marke, keine starke Marke ohne Spitzenleistung, aber du musst erstmal definieren, was ist denn die Spitzenleistung in dem Moment?
Genau.
Und die Spitzenleistung ist in unserem Fall, dass die Verpackung in der dritten Generation weitergereicht werden muss und das Scharnier muss immer noch passen. Ja,
genau.
Und das ist sehr handlungsleitend. Also, ne, das finde ich eine super Illustration, dass Strategie sortiert. Es sortiert sogar den Einkauf, welche Materialien werden eingekauft, welche, ne, und so weiter und so fort. Cool.
Ja, genau.
Vielen
ja.
Dank. Super.
Also, das
und jetzt machen wir direkt natürlich umgekehrt.
Ja, aber du hast gesagt, was gehört alles dazu. Also, ich möchte noch unbedingt sagen, die Priorisierung, das Abschneiden, das den Mut zu haben, zu sagen, was man nicht ist, ist wahrscheinlich der größte Coup. Und ich war ja selbst Kunde. Der Kunde sagt immer, das geht nicht. Weil ich habe den Vertrieb, das verkauft sich gut. Ich habe den Produktmanager, die Leidenschaft in dieses Feature reingesteckt. Das müssen wir unbedingt. Das ist unsere Innovationsgeschichte. Das habe ich unserem Vorstand verkauft. Ba, 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 ba. Und diese Kräfte, die kommen alle bei dem Strategen zusammen. Und der hat den Mut zu sagen, es interessiert mich nicht. Weil es ist nicht richtig, das alles auf den Markt zu übertragen. Ich schaffe hier das Kondensat durch meine Urteilsfähigkeit, durch meine Urteilskraft. Und darauf bauen wir auf. Und das ist die größte Leistung. Und deswegen bin ich ein Riesenfan von Strategen. Ich würde sie eigentlich gerne namentlich nennen, mit denen ich mal gearbeitet habe, weil das sind mutige Menschen.
Mach's doch. Also, was hält dich ab?
Boah, also bei Arne Brickenfeld habe ich eben schon
gesagt.
Genau. Oliver Loh finde ich auch toll. Benjamin Pleissner war wahnsinnig.
Grüße gehen raus. Ne?
Grüße gehen raus. Sebastian Strubel. Natürlich muss ich meinen letzten Achim Schauerte nennen und Simon Thun. Das sind alles meine Strategiepartner, die übrigens auch alle in der Geschäftsführung waren. Also, wenn ich gearbeitet habe, hatte ich immer Strategie in der Geschäftsführung. Guck dich mal um in den Agenturen. Wir können gleich drüber sprechen. Gibt's nirgendwo. Habe ich immer anders gehandhabt. Es waren immer C. Bei MAC-Personal. Weil die auch das Rückgrat haben müssen und die müssen an alleroberster Instanz Entscheidungen fällen.
Also jetzt nimmst du meine ganzen Fragen eigentlich, die in die Richtung Strategie sich so auf der Zunge hatte, vorweg, weil Strategie wird ja häufig so als akademisch betrachtet. Und was du gerade illustriert hast, ist, wie praktisch das wird. Also eine Strategie zu entwickeln, ist am Schluss wahrscheinlich das praktischste Werkzeug, was du hast in täglichen Entscheidungen. In ganz vielen, ne, gehe ich jetzt links, gehe ich jetzt rechts. Die Strategie ist die Folie, die ich drüber lege. Ist es on Strategy oder off Strategy? Und wenn ich aber vorher die Strategie nicht sauber entwickelt habe, sozusagen, ne, die wird einfach nicht sauber ausformuliert, dann werde ich immer wieder, und das kostet wahnsinnig viel Kraft dann an diesen ganzen Entscheidungspunkten, führt zu Zielkonflikten, führt zu Frustration und kostet sehr viel Geld. Das heißt wahrscheinlich, das beste Invest, was man machen kann, ist eine saubere Strategie.
Genau, und Oliver Loh hat dem Ganzen, den habe ich ja gerade genannt, mal ein Wort gegeben oder einen Begriff, eine organisierende Idee, als OS, als Operating System einer Marke. Und ich finde, das ist es. Man darf jetzt nicht irgendwie Kommunikation und Marke mit Botschaften verwechseln, sondern es geht darum, bedeutsam zu sein an allen Kontaktpunkten in der Gleichartigkeit, wie man sich das so überlegt hat. Und eben konzentrisch mit dieser organisierenden Idee umzugehen. Und das ist verdammt schwer. Und das durchzuhalten ist auch verdammt schwer.
Da wollte ich jetzt einhaken, genau, das ist verdammt schwer. Jetzt ein Markenverantwortlicher, der das hört und in seiner Organisation aktuell noch auf dem Status ist, das ist der oder die mit den bunten Bildern. Was wäre so dein Tipp, wie man das aufbrechen kann, dass also eigentlich die Markenstrategie zu einem Leitstern wird, zu einer Art Betriebssystem sogar, ne? Also also die Diskussion moderiert, die Entscheidungen fördert, etc. Was würdest du da aus deiner Erfahrung sagen, wie kann das gelingen? Mit Sicherheit nicht über Nacht, aber was sind so die ersten Schritte?
Ja, also eigentlich gibt es einen unfairen Trick.
Sehr gut. Wir sind ja unter uns, kannst du verraten.
Genau, Marken sind ja Erlebnisse. Und lass doch einfach mal die Menschen, die über die Marke richten, diese Erlebnisse vorab und vielleicht sogar überspitzt, überhöht erleben. Wir haben bei BBDO einen großen Energieversorger gewonnen. Bevor die Entscheidung gefallen ist, haben wir einen ganzen Nachmittag eine Villa in Hamburg gepreppt, dass man in dieser Villa das neue Markenversprechen erlebt. Mit Stationen im Garten, auf der Toilette, beim Essen. Also ich möchte das nicht alles im Detail, aber am Ende war es eigentlich völlig klar, dass das Erlebnis für die Menschen, für den Vorstand etwas ist, mit dem er sich dann identifizieren konnte, wo er gesagt hat, das, was ich heute erlebt habe, will ich tatsächlich auch als Kunde draußen erleben. Und das passt, das sind wir. Und
Kannst du erzählen, was Sie da erlebt haben? Was war der Kern? Also was war sozusagen dieses neue Markenversprechen oder die neue Positionierung?
das möchte ich nicht,
Weil es noch aktuell ist.
weil es aktuell ist
Okay,
und
nee.
es werden auch Zuhörer hier sein, die vielleicht dann das Gefühl haben, dass ich hier einen Trick bedient habe oder das Team.
Ja.
So ist es nicht. Also ich möchte einfach wahrhaftig sagen,
Naja, ja, du hast es jetzt Trick benannt, aber was du eigentlich getan hast, du erzeugst eine begehbare Markenwelt,
ja, genau,
ja?
ich habe ein Preview
Ja.
auf das Markenerlebnis gegeben, wie ein Dummy, ein Click-Dummy bei einer Webseite oder eine App, die noch gar nicht gebaut ist, und gesagt, so fühlt ihr euch später an. Und das ist das Markenerlebnis, was wir hinterlassen wollen. Und das ist nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und das ist ein ganz guter Trick. Ich erinnere mich bei der Telekom, jetzt sage ich den Namen nicht nochmal, des Leiters, aber ein Jahr lang war die Diskussion, was heißt denn eben dieses Erleben, was verbindet? Und dann kam Paul Potts und hat einfach gar keiner mehr eine Frage gehabt. Weil alle das kapiert haben und gesagt haben, darauf bin ich stolz. Ich möchte Teil dessen sein. Und bei T-Systems hatte ich das Segelengagement beim America's Cup und das war auch was Besonderes für die Menschen. Und es geht einfach darum, dass man Marke nicht antiseptisch prägt, obwohl sie auf dem Papier erstmal nur formuliert ist, sondern durch Erlebnisse überzeugt. Und auf diese Reise würde ich die Menschen immer mitnehmen. Raus aus der Theorie, rein ins Erlebnis. Und das ist ja auch der Grund, warum jeder sein Filmchen mitbringt und irgendwas aufbaut und so die kleinen Pitch-Theater da macht. Ist auch gut so.
Ja, das ist eine Geschichte, die mein Partner Uwe, den du ja auch gut kennst, immer
Ja.
erzählst, was aber das illustriert, was du gerade tust, wie damals mal der British Airways Account gewonnen wurde von einer Londoner Agentur, die damals den Vorstandsvorsitzenden eingeladen haben. Und als er ankam, kannte niemand seinen Namen. Und die Sekretärin im Foyer hat ihn irgendwo hingestellt. Ne? Er hatte auch unbequeme Sitzgelegenheit. Dann irgendwann kam mal jemand, wollen Sie einen Kaffee? Ja, dann kriegt er einen lauwarmen Kaffee. Und irgendwann hatte er so die Schnauze dick, dass er aufstand und rausgehen wollte aus dem Foyer. Und dann kam die Geschäftsleitung der Agentur ihm entgegen und sagte: So, was Sie jetzt gerade erlebt haben, ist der aktuelle Stand, was Ihre Kunden bei British Airways erleben. Sie brauchen keine neue Kampagne. Sie brauchen erstmal ein Update Ihres Produkts, weil hinter jeder starken Marke steht starke Leistung. Und da müssen Sie ansetzen. Und mit diesem Pitch sozusagen, ohne eine einzige Folie zu zeigen, haben Sie den Account gewonnen damals. Und das war der größte, Account in UK.
Ja, und das stimmt. Und die beiden Geschäftsführer waren Maurice und Charles und die Nachnamen sparen wir uns jetzt auf.
Genau.
Die Geschichte habe ich mit denen
deine
kennengelernt.
ehemaligen Arbeitgeber.
Ja.
Genau. Aber es illustriert das ja sehr gut, ne? Also es das heißt also für die Leute in ihr Erleben, um auch dann die Sensibilisierung hinzubekommen. Weil ich glaube, dass eine Sache, die ich beobachte, dass man, dass Menschen auch in den Zentralen und die auch in den Abteilungen sitzen, die für die Marke verantwortlich sind. Das gibt es ja gar nicht. Marke ist eigentlich keine Abteilung, aber dass sie zu selten Kontakt haben da draußen mit realen Kunden in der realen Situation, wo die Marke ein Werkzeug ist für irgendwelche menschlichen Ziele. Ja.
Ja, ich muss die Anekdote erzählen, weil sie mich so beeindruckt hat. Wolfgang Pierch hat die Marke Bugatti gekauft. Und Bugatti hatte gar kein Auto. Bugatti war Historie. Und er hat dann den Designern das Briefing gegeben, den schnellsten Sportwagen mit Zulassung auf deutschen Autobahnen zu bauen der Welt. Das war das Briefing. Und dann hat er noch in einem kleinen Nachsatz gesagt, und ich möchte damit mit meiner Frau zur Oper fahren. Im Opernkleid. Und das war dann für den Marketingmann oder denjenigen, der das die Marke dann gebaut hat, die Übersetzung, wir machen Automotive Couture. Das ist daraus geworden. Und dann hat man einen Wagen gebaut, der nicht nur schnell war, sondern in seinen Präzisions- oder Designelementen, so muss ich mal sagen, eben auch ein Statement wurde. Und das finde ich einfach unglaublich, wie ja Marken auch aus einem Gedanken heraus geboren werden können. Und wenn du jetzt an dein System denkst, heute verdient Bugatti mit den nur 400 verkauften Autos, mehr produzieren sie gar nicht. Gutes Geld, aber es gibt den Bugatti Tower in Dubai genauso eingerichtet, wie man sich das erwartet. Es gibt das Bugatti Fahrrad, es gibt die Bugatti Uhr, es gibt den Bugatti Champagner, es gibt der
Das
und
ist
jetzt.
Brand Experience Ökosystem, ja.
Jetzt bist du genau Automotive Couture, jetzt bist du bei Bugatti Couture und der Satz war dann, if comparable, it's no longer Bugatti.
Das
Und
ist
das ist
die Latte,
der,
die aufliegt. Okay, if
genau,
it's
nicht nur der schnellste
comparable.
Straßenwagen der Welt,
Ja.
sondern eben dann auch der Tower, ich möchte gar nicht da reingehen, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie unglaublich der sein muss.
Und was interessant ist, dass diese Art von, was du ja formuliert hast, ist ein Anspruch auf Spitzenleistung. Das muss aber nicht Luxus sein. Ja, also Aldi ist auch Spitzenleistung. Und
Ja,
zwar
absolut.
Spitzenleistung beim Preis. Ja,
Absolut.
und dieses, also dieser Gedanke, der hinter der Marke steht, aber grundsätzlich Spitzenleistung ist der Nukleus, aus dem alles entsteht. Und du hast es auch sehr schön auf den Punkt gebracht, schon mal, du hast gesagt, ich glaube nicht an Kampagnenstrategien, ja? Wir brauchen immer eine Markenstrategie. Aber da mal praktisch gefragt, wenn eine Agentur kommt und eine Idee pitcht, woran erkennt man eigentlich den Unterschied zwischen einer Kampagnenstrategie und einer Markenstrategie? Was sind so die Red Flags, wo du
Na,
merkst?
andersherum, also meine Pitch-Taktik ist immer, die Kampagne am Schluss zu zeigen. Also ich fange eigentlich meistens mit Mitarbeitenden an und sage, so, was tut das nach innen, wie verändert das Verhalten, wie sieht danach die Produktroadmap aus, was wird der Vertrieb als Argumentation, Sales-Pitch liefern, wie sieht die Webseite aus, was sind die Service-Funktionalitäten in der App, die sie verändern müssen, ba, 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 ba. Und by the way, das ganze Paket könnten wir so kommunizieren, ist aber egal, wir können es auch so kommunizieren. Dann kriege ich das richtig einsortiert, statt wenn ich Kommunikation sage, das ist jetzt die Kampagne und nur die, da würde ich einfach auch als Kunde behaupten, nee, nicht nur die. Also da fallen mir 10 Varianten ein, die genauso gut sind oder besser und ein bisschen im Geschmäcklerischen. Aber Ökosystem und Marke, Marketing versus Kommunikation als eine Disziplin muss schon zusammenpassen, aber muss ich bedingen und nicht aus der Kommunikation entwickelt sich die Marke. Daran glaube ich überhaupt nicht. Das funktioniert so nicht.
Ja. Das müssen wir nochmal betonen für alle da draußen. Marke entsteht aus Erwartung, Kommunikation und Erfüllung. Und die Erwartung zu wecken, ohne die Erfüllung mitzudenken, das funktioniert nicht. Deshalb Brand Experience immer ganzheitlich denken. Ja,
Absolut. Absolut. Ja.
super.
Ja.
Okay.
Ja.
Du hast schon sehr viel angesprochen, also die Marke nach innen, aber da möchte ich gerne noch so ein bisschen drauf doppelklicken. Was sind so Erlebnisse, warum die Marke auch nach innen genauso wichtig ist wie nach außen? Und wie kannst du es sicherstellen, dass die Marke auch noch innen kraftvoll wird? Und was wird da vielleicht auch häufig falsch gemacht, sozusagen? Was sind so Erfolgsfaktoren, die Marke nach innen lebendig werden zu lassen? Du hast gerade erklärt, für das Top-Management zum Beispiel begehbare Markenräume schaffen. Aber sozusagen, wie kriegt man es in die große Organisation rein?
Also da bin ich jetzt plakativ, weil das auch in Fachzeitschriften beschrieben wurde und weil es auch Marken-Awards dafür gab und so weiter. E.ON ist ein großer Kunde, den wir in der Team-BBDO-Zeit gewonnen haben. Und E.ON hatte sich mit einem neuen Markenversprechen positioniert. It's on us to make new energy work. Also vor allen Dingen, it's on us. Wir machen das. Das ist für einen Infrastrukturprovider, der dann plötzlich zu einem Service-Provider wird, von einem, wir haben die Leitung, sondern die Leute, die doch einfach nutzen, hin zu it's on us to make new energy work, also neue Energie, nichts mehr Atomkraft, wir produzieren gar keine Energie mehr, sondern wir werden Service-Provider und verkaufen die Energie, die andere hergestellt haben und bringen sie zu den Menschen und machen sie mobil und so weiter, ist ein Riesenschritt. So, und das war genauso. Also gebrieft war eine Kampagne und dann sind wir hingegangen, reframe the problem, haben gesagt, in einem Jahr können wir die machen. Jetzt nehmen wir die Organisation mit. Und dann haben wir sehr viele Dinge gemacht. Also es fing schon an mit Form und Gestalt. Also wir haben die Schrift des Logos übertragen auf die Corporate-Schrift. Wir haben It's on Us erklären lassen von Leo Birnbaum, der ein Kickoff an allen Standorten live übertragen hat, zu 70.000 Mitarbeitenden. Wir haben Best-Practice-Beispiele aus der Vergangenheit aufbereitet und gesagt, das ist das, was wir sein wollen. Dafür stehen wir. Und die haben unglaubliche Dinge gemacht. Die haben Stadien CO2-neutral gemacht. Die haben das gesamte britische Parlament im Prinzip mit Flussrestwärme beheizt. Das sind unglaubliche Geschichten, so, die haben wir aufbereitet. Dann haben wir angefangen in der internen Kommunikation und haben Führungskräfte kommunizieren lassen. Was heißt das für mich? Und dann haben wir die Kaskade gehabt, Top 50, Top 500, Top 1000 und haben die im Prinzip inspiriert. Andrew Roberts kam aus New York und hat über die Bedeutung von Markenführung bei Airlines, aber auch so im sonstigen Leben gesprochen. Und haben wirklich etwas Infizierendes gestartet. Wir haben auch It's on Us, also das ist ja was sehr Persönliches, eine Scorecard entwickelt. Wir haben einen Buzzer gehabt. Wenn du aus dem Meeting rausgehst, dass man nochmal fragt, Moment, wo war hier der E.ON-Moment? Wo ist das E.ON jetzt so nass? Können wir einen Buzzer drücken? Ja, nein. Oh nee, wir können nicht drücken. Nee, wir haben nichts anderes. Oh, scheiße, Ziel für heute nicht erreicht. Und lauter solche Dinge. Und ein Jahr später kam die Kampagne mit Christoph Walz raus und der erzählte dann die Geschichte nochmal im Fernsehen. Aber nee, Marke muss natürlich damit sie Substanz hat, überall atmen. Und das ist bei so einem B2B-Unternehmen, sind das die Menschen, die das gestalten.
Ja, ach klasse, danke. Also war super illustrativ, ist gerade lebendig geworden im Kopf. Dann lass uns zu dem Thema kommen, wo wir die ganze Zeit schon so ein bisschen drum rumtippeln, das Thema KI. Und du hast in dem Vorgespräch diesen tollen Satz gesagt, KI verdurchschnittlicht. Ja, das ist mir total hängen. Aber Marken sind nie Durchschnitt. Ne? So, ja. Also vielleicht auch für die Hörer, erklär das bitte nochmal.
Ja, also für mich ist KI eine Situation, wo Mittelmaß kostenlos wird. Was meine ich damit? KI ist immer das Kondensat all dessen, was man findet im Netz. Also war es da. Und KI will nicht anecken, sondern will dir den Mainstream, die Mainstream-Meinung geben, weil sie dir die Randmeinung nicht geben kann, sondern das, was sie am meisten findet, addiert sie auf, geteilt durch die Anzahl der Beiträge, gleich das Ergebnis. Also du kriegst eine durchschnittliche, durchaus gute, aber durchschnittliche Bewertung. So, und jetzt gehen wir zurück zur Marke. Marke ist immer Orientierung und Marke ist deswegen Orientierung, weil sie nie durchschnittlich ist. Marke geht immer voran. Marke hat immer eine eigene Bedeutung. Marke spielt immer in den Köpfen der Menschen, im Leben der Menschen eine spezifische Rolle. Wenn sie für alles steht, ist sie banalisiert. Und dann ist es keine Marke. Und wir hatten ja eben diesen Satz, liebe Mark, hinterlasse etwas als Marke. Marke muss merkfähig sein. Und wenn ich alles so bediene wie alle, dann funktioniert das nicht. Und wir sehen das in den Bannern, wo du eine KI-Automatisierung hast, da hast du halt irgendwie pseudomäßige kontextuelle Überschriften und irgendwelche Bilder, die random sind. Aber guckt kein Mensch hin. Und für die Älteren, das ist ein bisschen wie CRM im Briefkasten, damals Direct Mails, die wanderten sofort im Briefkasten, in Mülleimer. Und so ist das ja bei uns. Also denke ich, bei fast allen Menschen,
Die
was gucke
Schlechten.
ich?
Ich muss da kurz
Ja,
einen
gut,
Stab
aber es ist
brechen
ja.
für die Guten, weil die sind nämlich aktuell extrem effektiv, weil der
Nee, genau,
Briefkasten ist total verwaist, ne? Da kommen nur noch Rechnungen an. Und wenn da was Gutes ankommt, was gut gestaltet ist, gut durchdacht und
ja.
auch, ne? Also,
Vielleicht war ich
ist,
zu schnell in meinem, ich habe nicht verbalisiert, was ich da gesehen habe. Ich sah mich vor einer Leinwand auf Bild.de von Überflüssigkeit. Und dann kommt das auch noch alles wieder, das Zeug. Und es ist ja wirklich kommunikatives Stalking. Und die KI ist in gewisser Weise hilfreich für Agenturen, wenn man Kosten sparen will, um mit weniger Mensch erstmal die gleiche Produktivität zu haben. Aber das ist zu Lasten der Marken und der Kunden. Und deswegen darf KI nicht nur die Kostenspirale bewegen, sondern es muss auch die Effektivitätsbetrachtung einnehmen. Und da spielen Strategen eine wichtige Rolle, kommen wir gleich zu. Aber die Diskussion wird immer geführt aus der Kostenperspektive. Und by the way, alle Pitches, ich habe im letzten Jahr 8 Pitches geleitet und in allen Pitches war KI ein Thema. Und alle Kunden haben gesagt, nach dem 3. Jahr möchte ich 20 und der krasseste, eine Telco-Anbieter, 50% Preisreduktion haben aufgrund von KI-Einsatz. Wir
Super.
wussten noch gar nicht, wie das geht. Und er hat es schon reinverhandelt.
Ja, wie in der
Und das ist,
Automobilindustrie, wo die Savings
ja,
schon direkt im Teil drin sind.
genau, die Produktivität muss, genau. Und das ist eine Riesengefahr. Und das ist einfach der Weg in die völlig falsche Richtung. Und Strategen sind da der letzte Seismograf, um dagegen zu wirken, weil sie einfach die Stopptaste drücken müssen und sagen müssen mit ihrer Deutungshoheitsfähigkeit, das machen wir jetzt hier mal nicht, sondern das nehmen wir nur als Bestätigung dessen, was wir dann tun.
Und da kommen wir jetzt zu deiner These, dass die Strategen die Retter sind da der Agenturen. Weil wenn die Adaptionsarbeit, die Umsetzungsadaptionsarbeit, bestimmte Arbeiten, womit ja auch viel Geld verdient wurde in der Vergangenheit, muss man ja auch sagen, ist ja die Erwartung der Kunden berechtigt. Also früher, nehmen wir nur mal Photoshop, ne? Ein Foto zu erweitern, weil man für das Anzeigenmotiv, für irgendwas im Film, braucht man noch rechts eigentlich noch 3 Bäume mehr und der Himmel muss auch noch weiter sein. Das war richtig aufwendig früher, das zu erweitern. Heute ist das ein Mausklick, zack. Aber das heißt ja nicht, dass dann insgesamt die Arbeit weniger wird. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt und vor allen Dingen die Effektivität der Arbeit, der Anspruch,
Genau.
der steigt eigentlich. Ja. Und
Genau. Aber da ist die Chimäre, die Schizophrenie. Die Agenturen haben sich eigentlich, insbesondere die Werbeagenturen, den Funnel in die Produktionsrichtung entwickelt. Sie haben sich bezahlen lassen über das produzierte Gut. Also eine
Manhour auch.
Kampagne
Das wurden Stunden immer nur
und genau,
abgekloppt. Ne?
und Stunden. Und wir brauchen von der Output-Orientierung der Vergütung eigentlich eine Sichtweise auch der Kunden in die Input-Vergütung, dass das zählt. Weil der Output kostenlos ist, wenn man es so sehen will. Oder wenig kostet. Das macht die KI. Das heißt, wir brauchen ein Umdenken. Habe ich früher 100.000 für eine Kampagne gezahlt? Muss ich jetzt 100.000 eigentlich zahlen dafür, dass ich das Richtige tue und die KI schmeißt mir irgendwie die Kampagne noch am Ende raus? Oder was auch immer. Also es ist jetzt bewusst schwarz und weiß gezeichnet, aber dieser Perspektivwechsel ist extrem wichtig. Und gleichzeitig haben die Agenturen den Fehler gemacht, weil die Strategen inkrementeller Bestandteil waren der Abrechnung, dass sie dem Kunden beigebracht haben, dass es die E gibt. Und weil es die E gibt, bezahlt er sie nicht mehr. Und das ist das Schlimmste, den klugen Köpfen wurde suggeriert, dass sie nicht abrechenbar sind, also an sich in der Wahrnehmung der Agentur wertlos sind. Und der Karrierepfad eines Strategen führt ins Nichts in der Agentur. Es gibt keinen Karrierepfad eines Strategen in der Agentur. Der ist im Dead End, sobald er in der Strategie ist,
Außer bei
weil es
dir, also
keine.
da waren Strategen auch in der Geschäftsleitung. Zumindest da gab
Genau.
es.
Nein, also ich nicht ein paar, immer.
Aber nicht
Immer.
generell.
immer war ein Strategiemensch an meiner Seite, der mit mir gekämpft hat als Entscheider, weil ich zutiefst daran glaube, dass eine ganze Agentur auch effizienter wird, wenn sie die richtigen Dinge tut. Und wenn das nicht von vornherein einer mitdenkt, sondern wir alles immer nur machen und uns dafür bezahlen lassen, statt dass wir mal einen Ruhepol haben, der entscheidet, was wir machen und was wir eben nicht machen, dann verirren wir uns. Und der letzte, mein Kollege Achim bei Team BBDO, das war ein Digitaler, der war vorher auf europäischer Ebene bei Accenture ein Digitalstratege und macht jetzt Kommunikation. Das ist genau richtig, weil wir brauchen Menschen, die interdisziplinär Strategie denken können und immer Marke und ihre Exekution verinnerlicht haben. Und das ist ein super Problem, weil wenn es nicht bezahlt wird, wenn es nicht gewohnt ist, dass die in die Geschäftsführung kommen, wenn es keine Talente mehr gibt, die den langen Atem haben, bis sie irgendwann mal ankommen in der Strategie, verkümmert sie. Und wenn sie verkümmert, ist das der Tod der Agentur.
Ja. Magst du kurz erklären, warum Brandplanner oder Strategen nicht abrechenbar sind für Agenturen? Weil das überrascht mich gerade. Weil eigentlich ist das ja mit fast die wertvollste Arbeit, die eine Agentur für den Kunden leisten kann.
Ja, also als allererstes, der Begriff Planning kommt ja aus dem Englischen, klar, und bedeutete, dass der Kreativprozess von jemandem organisiert wurde, geplant wurde. Das heißt, eigentlich ist ein Planner eine Mischung aus einem Projektmanager und jemand, der den Kundeninsight ins System bringt und entlang der Prozesskette immer darauf achtet, dass der Kundeninsight Bestand hat. Jetzt haben wir Kunden heute im Markt, die sagen, ich habe alle Insights, da brauche ich keinen für, weil ich kenne meinen Markt, ich kenne meinen Kunden. Jetzt sagen die Kunden auch, ich briefe dir Werbung, weil ich genau weiß, was ich brauche. Und die Kunden, genau, geben die Vorgaben so eng, dass die Agentur Delivery Substitut wird und eine Werkbank wird, aber die Intelligenz ausgeschaltet wird. Und das ist natürlich in Digitalagenturen ein bisschen anders, aber auch in der Media wird für Strategie per se erstmal nicht gezahlt, sondern am Ende ist das Modell, gib mir die Einkaufsvorteile für die Kanäle, die ich haben will, und dann machen wir den Deal. Statt dass man sagt, wir sparen erstmal in deinem Budget, weil du hast völlig falsch angelegt, wir machen es mit der Hälfte doppelt so gut, weil wir eine Strategie haben. Und das muss jetzt gelernt werden. Und natürlich gibt es Kunden da draußen, die verstehen das und die sind da
Da habe
gut.
ich direkt mal eine Frage. Glaubst du an eine wirkungsabhängige Bezahlung von Agenturen, dass das
Ja.
theoretisch umsetzbar wäre?
Ja, hätte ich sofort gemacht, wenn ich nicht Netzwerk wäre. Wäre das mein eigener Laden, würde ich das immer anbieten. Weil ich glaube ja daran, was ich tue. Und mit der Strategie mache ich die Erfolgsprognose auch relativ greifbar und berechenbar. Auch dafür ist Strategie wichtig. Ohne Strategie ist es Zufall.
Aber das, was du gerade sagst, dass die Kunden denken, sie briefen ja perfekt, das passt zu einer Studie aus England, wo, glaube ich, 80%, 85% der Kunden sagen, ja, dass die Qualität unserer Briefings ist top. Und ich glaube, nur 10% der Agenturen haben zugestimmt oder 8%, also es war minimal. Die sagten, also das, was bei uns ankommt als Briefing, das müssen wir eigentlich komplett erstmal interpretieren. Da müssen wir erstmal sozusagen einen psychotherapeutischen Ansatz wählen, um zu erahnen, was eigentlich dahinter die Strategie ist. Ja.
Genau. Und ich habe so einen, das ist so ein altes McKinsey-Berater-Ding, einen Begriff, ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast, MISI heißt der. MISI, ist das MISI? Und MISI steht
Mieße.
für Mutually Exclusive, also nichts ist
Ja,
doppelt,
ja.
Collectively Exhaustive, alles ist bedacht.
Collectively exhaustive. Okay.
So, das ist MISI.
Ja.
Und eine Strategie muss MISI sein. Sie muss das Doppelte rausnehmen, aber trotzdem das Wesentliche berücksichtigen. Dann ist es eine gute Strategie. Und in diesem Gedanken MISI steckt automatisch Geld sparen. Weil du nimmst das Doppelte raus. Man arbeitet einfach nicht auf dem falschen Territorium, sondern auf dem richtigen. Und es ist so eng, dass auch noch das Ergebnis viel kreativer wird und viel besser wird oder das Produkt viel besser wird, weil man das Problem genauer beschrieben hat. Und das ist der Denkfehler, dass alle immer breit gehen wollen und sich nicht trauen, einmal zu entscheiden, was stecken wir jetzt hier in den Mittelpunkt und womit wollen wir jetzt unser Geld verdienen? Und ja,
Ja, das, genau. Das ist natürlich auch dann nachvollziehbar und es braucht auch Mut, weil wenn man immer auf unvollständiger Informationslage solche Entscheidungen dann fällen muss und am Schluss ist man eben auch dann verantwortlich, weil man hat ja
genau.
gesagt, das machen wir nicht und das machen wir. Also das eine, was wir jetzt mal festhalten, Strategen müssen mehr gewertschätzt werden von Agenturen, weil sie dann im Endeffekt auch das liefern, was die KI in den Prozessen überhaupt wertvoll macht. Weil ohne
Genau.
diese strategische Präzision kann man die Dinge beschleunigen. Und ich habe es schon mehrmals hier im Podcast gesagt, ne, ist ja nicht mein Spruch, sondern von David Abbott. Shit arriving with the speed of light remains shit. Und
Ja, genau.
eine unklare Strategie mit KI beschleunigt wird keine bessere Strategie. Das heißt jetzt, lass uns kurz mal auf die Strategen, mit denen du immer gearbeitet hast und die du hier schon auch wertschätzend erwähnt hast. Was ist denn eigentlich das, was man braucht, um guter Stratege zu sein? Und was sind so Kompetenzen und Verhaltensweisen, wo du sagst, okay, das ist eigentlich etwas, was man strukturiert entwickeln sollte, als Umgebung, als Agentur, aber als auch Einzelner, wo man sagt, okay, das ist etwas, was ich mir vornehmen kann.
Also ich bin ja nur ein halber Stratege, insofern spreche ich hier über andere, das macht man eigentlich nicht, so bin ich
Aus deiner
erzogen worden,
Wahrnehmung, ne? Du kannst erst mal sie beschreiben,
aber so
sozusagen.
genau, also
Wir sind wie Zoologen, die also jetzt ein
so
bestimmtes Tier beschreiben.
hey Kolleginnen und Kollegen,
Ja.
ihr seid verdammt anstrengend. Und das sind sie.
Ja.
Ja, natürlich, weil wir haben ja gesagt, alles beginnt mit der richtigen Frage.
Die fragen immer so viel, Mann.
Bis man, genau, die fragen sehr viel und dann zweifeln sie auch an und sagen, so ist es nicht. Das ist eine Behauptung, Christian, das stimmt aber nicht. Lass uns mal die Hypothese überprüfen. Und dann sind wir bei Albert Einstein, 60, 55, 5. 55 Minuten denken die nach, wo du doch sagst, kannst du nicht mal bitte hier produktiver
Wo ist
sein? Warum
meine
bist du immer noch
Folie?
auf,
Wo ist meine
wo ist
Folie?
meine Folie? Genau, warum bist du immer noch auf der Frage? Warum reicht es noch nicht? Warum ist es noch nicht gut genug? Also die ringen mit sich. Und wenn ich jetzt die Liste von eben durchgehe, also das sind auf jeden Fall alles Charaktere, die wirklich Brainsweating betreiben, die denken hart, die haben echt eine starke Prozessorleistung da oben. Und wenn du die dann mal abends zum Bier nimmst, sind sie müde. Das sind wirklich Kämpfer. Und das schätze ich sehr. Man sieht das am Ende nicht so, weil wir hatten ja mal etwas in der Vergangenheit, das nannten wir One Word Equity Statement, also die brutale Reduktion auf einen Gedanken. Und musst dir mal vorstellen, wenn du tagelang und wochenlang Gedanken gewälzt hast und danach sagst du, wir nehmen das Beispiel von gerade, Automotive Couture. Und dann sagen alle, da hast du jetzt 2 Wochen dran gebrütet, das ist der
6
Wahnsinn.
Wochen.
Oder 6 Wochen, genau. Und das ist irgendwie auch ein schwieriges Spannungsfeld, weil irgendwie mehr ist ja dann auch besser. Nee, ist eben nicht, weil weniger ist besser. Also
KI
die
produziert
kommen,
mehr. Also da ist
ja,
gar kein
genau.
Problem. KI produziert unfassbare Mengen, sodass die Leute gar nichts mehr lesen. Also
So ist
die
es.
Zusammenfassungen nach Meetings sind teilweise viel zu lang, weil es einfach zu viel drin.
Und das ist jetzt gerade so ein Bild, was ich im Kopf habe, aber die Fokussierung, das ist ja, wenn du Bodybuilding betreibst, dann definierst du ja auch einzelne Muskelgruppen und die werden dann sehr sichtbar. Du kannst das nicht alles auf einmal machen. Und so ist auch ein Stratege, der kann wirklich wehtun auf einem Muskel und den spielen und der ist dann auch sehr sichtbar und den trainiert er und daran arbeitet er. Und das bewundere ich. Ich bewundere die Unzufriedenheit von Strategen und ich bewundere, obwohl sie dann sehr oft still sind, abends, das zutiefst menschliche, in die Köpfe gehen können. Menschen verstehen Beweggründe, Zweifel, Hoffnungen, offenlegen zu können, weil jede Marke, hat ja deswegen Bedeutung, weil sie etwas Bedeutsames adressiert für einen Menschen oder für eine große Gruppe, eine kleine Gruppe, je nachdem, was das so, für eine Marke ist. Und das herauszuschälen, ist ja zutiefst menschlich. Und das mag ich. Also Strategen sind lieben Menschen Aber sie sind manchmal ein bisschen unmenschlich im Alltag.
Und wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ne, wir haben gerade festgestellt, dass gerade diese strategische Kompetenz für Agenturen im sozusagen diesem Spannungsfeld zwischen KI und der Forderung nach Effizienz überlebenswichtig werden. Ne? Das
Ja.
heißt, eine Agentur, die das wirklich glaubt, also einfach beweisbar liefern kann, hat es für einen Kunden extrem wertvoll. Warum schaffen Unternehmensberatungen das nicht? Weil das wäre ja sozusagen so ein Feld, wo direkt strategische Kompetenz, Boston Consulting Group, dafür haben wir unsere Strategen und so weiter. Was ist die Art von strategischer Denke, die du da gerade beschrieben hast, womit die Mühe haben?
Also ich habe ganz viele Facetten darauf. Und ich spreche auch gerade viel mit Unternehmensberatungen, die alle den Wunsch haben, kreativ zu sein, aber es nicht schaffen. Erstens, das Ökosystem einer Beratung ist noch krasser nach Stunden getaktet und nach Auslastung als eine Agentur. Das heißt, der Zusammenhang fast schon von Minute oder halbe Stunde zu Income ist da krass.
Viertelstunde. Mein Bruder hat
Ja,
jahrelang
oder
für eine große
so.
Unternehmensberatung gearbeitet.
Also.
Viertelstundentakt. Der hat dann immer nur kurz vorm Kofferbehälter nur überlegt, was kann ich in der Viertelstunde jetzt noch tun, damit es auch
Ja.
abrechenbar ist.
Ja, also der Wahnsinn, genau. Und jetzt haben wir hier eben von der Anomalie mal Raum geben, von ein bisschen Freiraum für die Kreativen gesprochen. Das heißt, da clasht das Modell an erster Stelle. Das Zweite ist, auch wenn die Beratung das bis heute anders behaupten, sie tun es einfach nicht, sie spielen das Endgame nicht. Sie setzen das Zeug nicht um. Sie sind dann, weil sie dann sagen, ja, das ist ja, wir sind ja viel zu teuer für eine App oder eine Webseite oder ein Showroom oder was auch immer, eine Retail-Marketing-Maßnahme. Das sollen dann mal die blöden Agenturen machen. Aber so geht das nicht. Marketing ist immer Umsetzung. Marketing ist nur dann interessant, wenn was auf die Straße gekommen ist und Verhalten verändert. Das heißt, da gibt es ein modellinhärentes Problem. Du kannst nicht behaupten, dass geht dann so gut im Marketing und es dann anderen überlassen und es nicht machen. Also du musst diese Schnittstelle
Du musst
spielen.
die
Und das können,
Implementierung mitdenken.
du musst die Implementierung mitdenken, genau. Und das können die wenigsten klassischen Strategieberatungen. Das ist das Zweite. Das Dritte, ich spreche beide Sprachen und ich würde sagen, hier gibt es einen echten Kulturclash. Und ich habe das ja auch schmerzlich erstmal lernen müssen, die Sprache, sage ich mal, der Kreativität anzunehmen und damit umzugehen. Die Kreativen kommen sehr oft über das Absurde, wo man sofort sagt, nein, 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 hast mich nicht verstanden. Und sie brauchen aber das Absurde, um das Richtige zu tun. Und sehr oft ist wirklich eine kreative Idee, wo man dann sagt, Mann, ich habe doch gebrieft und die Strategie ist doch klar. Wieso kommst du denn jetzt damit? Zeitverschwendung, eigentlich eher ein inneres Sprungbrett für den Kreativen. Und das zu akzeptieren und zu diskutieren, sehen einfach Strategieberater als Waste of Time, wo sie sagen, der versteht mich nicht. Der ist einfach, diese Umwege bin ich, das ist nicht effizient, was wir hier tun. Darin liegt ein Clash und dann die Darreichungsform und das, was du eben gesagt hast mit dem Ergebnis, die Implementierung, die haben einfach auch keine schönen Charts. So einfach ist es. Ja, also
Es rührt nicht ans Herz, ne?
da ist ja alles grauenvoll, was man da
Das
sieht.
finde ich übrigens noch einen wichtigen Punkt. Du hast vorhin darüber gesprochen, was so eine Folie kostet. Aber die kostet ja auch teilweise eben die Aufmerksamkeit desjenigen, der sie
Natürlich.
verarbeiten muss. Und darüber muss ich
Absolut.
auch nachdenken. Wie viel Verarbeitungskosten mute ich denen eigentlich zu? Und da sind die
Absolut.
Unternehmensberatungen, glaube ich, machen sich vieler Verarbeitungskosten schuldig, wo man denkt, okay, jetzt platzt die Birne gleich.
Ja.
Kognitive Überlastung.
Ja.
Ja. Ja, okay. Macht Sinn. Ja, finde ich, hast es gut erklärt. Ja, klar. So,
Okay.
das heißt also, das ist für die natürlich, haben sie Interesse daran, ne? Ist aber kulturell natürlich auch schwer anschlussfähig, ne? Also dies.
Du hast ja eben eine tolle Agentur genannt, die früher Lufthansa groß gemacht hat, zum Beispiel. Und danach. Wir wissen heute, dass Lufthansa von einer anderen Agentur bedient wurde, weil das einfach so nicht funktioniert hat. Und Kreativität lebt nicht in der Matrix, aber Unternehmensberatungen leben in der Matrix.
Und da sind wir ja so an diesem, ich sag mal, fast feinstofflichen, was auch so eine Marke ausmacht. Und du hast mir erzählt, Kevin Roberts hat das früher gesagt, Marken sind wie der Wind. Ne? Jeder spürt ihn.
Ja.
Aber es ist so schwer, sie zu sehen. Und das, was du, die Unternehmensberatung, die wollen die Excel-Sheets, die wollen, wo ist denn hier die Marke? Ja, und tatsächlich bildet sich die Marke ja auch ab, ne? Erhöhte Kauf- und Zahlungsbereitschaft. Aber die Gründe dafür, ne? Also sagen der Ursprung, die das möglich macht, das ist so schwer fassbar. Aus deiner Erfahrung, was heißt das eigentlich für die Führung von Marke? Also wenn du da sagen würdest, dieses Konstrukt, was ja auch fragil ist, und Domizlaff hat das mal schön gesagt, am Anfang ist man ja Schöpfer der Marke, wenn man, ne? Und später ist man Sklave der Marke. Ja? Und dieses Sklaven, da muss man ja auch mit Demut rangehen. Und viele gehen sehr grobschlächtig auch mit alten Marken um und zerstören auch sehr viel. Aber was würdest du so sagen für die Führung von Marke? Was würdest du da empfehlen?
Ja, also das Gleiche, was ich für einen Strategen gesagt habe. Ich glaube, dass ein CMO und ein Stratege sehr nah beieinander sind in einigen Kernkompetenzen und dann doch sehr weit weg sind. Erstens, auch ein CMO muss Komplexität rausnehmen, weil eine Unternehmung extrem fordert. Alle Perspektiven wollen was und alle haben recht. Und jeder hat sein Ressort und Budget und seine Daseinsberechtigung. Und vor allen Dingen die keine mehr haben, kämpfen besonders laut für ihre Daseinsberechtigung. Und das schadet der Marke. Zweitens, Mensch, Marke wird aus dem Inneren heraus geprägt. Ja? Du musst für den Menschen die Marke mitdenken. Das heißt, du musst, wie der Stratege für den Endkunden eine Marke denkt, musst du sie auch in die Markenmacherköpfe bringen. Auch der Stratege muss unternehmerisch denken. Was macht das eigentlich am Ende im Zielgame? Das muss der CMO auch. Jetzt kommt's. Das Wichtigste ist Bedeutung schaffen. Wofür stehen wir in den Köpfen der Menschen? Er muss die Fähigkeit haben, wie der Stratege auch, sich am Ende in seinen Markt reinzuversetzen und diese Position in den Köpfen festzuhalten und weiterzuentwickeln. Das ist eine Sklaverei. Bin ich einmal drin, kann ich nicht zu weit gehen, aber ich muss trotzdem aktuell bleiben. Ich muss das nähren, was die Marke ausmacht, aber ich muss trotzdem darauf achten, dass der Wettbewerb auf Distanz bleibt, die Technologie irgendwie da rein verwoben wird und so weiter. Und am Ende finde ich es am wichtigsten Urteilskraft. Also der CMO ist auch aus Erfahrung gut. Ich glaube nicht, dass da jemand ins Spiel kommt, der so aus dem Nichts heraus sagt, so ich mache jetzt mal die fette Marke und morgen bin ich wer. Oder die Marke ist wer. Wir stehen ja alle immer im Schatten der Marken als Markenmacher. Da gehört eine Menge Erfahrung, Intuition dazu. Und ein bisschen zieht es wieder zurück zur Schleife Mensch, weil ich eben weiß, was Menschen bewegt. Ich weiß, wie sie mit Chancen und mit Risiken umgehen, wie sie darauf reagieren. Und das zu stimulieren, ist am Ende eine ganz wichtige Kompetenz von Marketeers wie Strategen. So, jetzt der große Unterschied. Strategen müssen nicht in einer Organisation alle mitnehmen, sondern Strategen dürfen auf ihrem Standpunkt beharren und sagen, that's the way, und kein anderer. Und CMOs brauchen einen unglaublichen Pragmatismus, Überzeugungskraft, Standing, das durchzusetzen und auch die Organisation mitzunehmen, weil es gibt unendliche Skeptiker. Und Marketing ist immer noch auch Investment nach vorne. Also musst du es immer verteidigen. Und das ist halt im Nachhinein leicht und nach vorne immer unheimlich schwer. Und deswegen ist auch CMO ein echt krasser Job.
Das, ja, hast du gut beschrieben. Und das heißt auch, es braucht eine starke Persönlichkeit da oben. Also die Marke auf zwei Beinen. Ne? Also die braucht es immer. Also das, ne? Also es kann, also Marke ist auch kein wirkliches Gremium-Ding. Ne? Also das wird schwierig. Es braucht immer so eine Manifestation in einem Treiber. Oder einer, der es auch stark versteht. Also damals mit der Telekom war ja René Obermann auch jemand, der sagte, ich brauche die Marke, ja, und gebe dann Leuten die Macht auch, dann sich um die Marke zu kümmern. Aber ich verstehe, dass ich zur Vermittlung von dieser neuen Idee der Telekom brauche ich diese Marke auch nach innen. Weil Kunden lesen ja keine Strategiepapiere, aber Mitarbeiter auch nicht.
Nee, genau. Genau.
So, dann kommen wir so zum Abschluss. Also sehr gut, finde ich, haben wir gut gefasst. Und jetzt wäre nochmal so ein Appell da draußen. Du warst Kunde, du warst Agentur, bist immer noch Agentur, bist, ne, so eigentlich verstehst das ganze System. Was würdest du Marketingverantwortlichen empfehlen, was sie von, wenn sie eine Agentur auswählen, was sie von ihnen fordern sollten, was sie heute eventuell nicht fordern? Gibt es da etwas, was du vermisst?
Ja, also ich bin wirklich zutiefst bestürzt, wie heute Kunden, Agenturen briefen und pitchen. Ich würde mir wünschen, dass man herausfindet, was eine Agentur kann und nicht versucht, kleine Probleme an der Agentur zu briefen, die sie dann irgendwie erfüllen muss. Was meine ich damit? Die Briefings in Pitches und auch die Briefings selbst sind so klein, dass der Muskel einer Agentur gar nicht gespielt oder gar nicht gereizt wird. Und am Ende kommt eine vergleichbare Soße zwischen den Agenturen raus und dann entscheidet man sich, weiß ich nicht, für die bessere Show oder was auch immer. Wenn man aber hingeht und sagt, ich gebe dir mehr Freiraum, aber ich bin sehr klar in meinem Problem und ich will dich jetzt testen, was du aus meinem Problem machst und die Mittel sind deine Wahl und nicht meine. Und ob ich es später mache, lasse ich sogar offen. Ich bin so ehrlich, dass ich dir sage, ich teste dich eher auf das, was du zukünftig kannst, als das, was ich jetzt brauche. Dann haben wir eine faire Auswahl und dann arbeitet das Team auch richtig und nicht in einem Korsett, was zu eng ist. Ich finde, dass wir ein echtes Pitch-Problem in Deutschland haben. Und ich finde, dass die Agenturen nicht gut getestet werden auf diese Art und Weise. Da gibt es ganz andere Wege. Und den Agenturen rate ich, reframe the problem, was ich schon gesagt habe. An sich muss man das Briefing zerreißen und muss hingehen und sagen, ich schreibe es mir selbst und ich habe hier das Standing, dass ich in den Termin reingehe und sage, du irrst, weil, und das ist meine Antwort und die bringe ich dir mit und daran glaube ich und wenn du nicht dran glaubst, dann sind wir falsch und wenn du dran glaubst, wenn ich dich überzeugt habe und ich glaube ja, dass es aus dem Markt abgeleitet ist, deswegen ist es ja richtig, dann sind wir zusammen im Boot. Was wir auf beiden Seiten haben, ist eine Banalisierung der Chancen. Wir banalisieren uns und KI ist ja auch ein Banalisierer. Und manche beschreiben das mit Mut. Ich weiß nicht, ob das Mutthema ist, aber es ist halt banalisieren. Und ich schließe jetzt ein bisschen für dich den Kreis, weil Strategen an die Spitze, die banalisieren nicht, die priorisieren, die sind messerscharf, die sind das Schwert, um alles abzuschneiden, was hier überflüssig ist. Und dann kommst du zu etwas, was hängen bleibt in den Köpfen. Und das macht Marke. Und wir machen einfach zu wenig Marke in dem, was wir hier beidseitig briefen, fordern und präsentieren. Und das ist schlimm. Also mich frustriert es, dass wir uns einsetzen für etwas, wo wir eigentlich alle intuitiv dagegen sind. Banale Markenführung. Das wollen wir nicht. Weg damit.
Sehr gut. Das lasse ich mal ganz kurz sacken. Weil da steckt was ganz Interessantes drin, weil du hast beschrieben, wie gute Strategen auch Friktion erzeugen. Und das ist vielleicht die zentrale Aufgabe, dass Agenturen auch den Mut haben, beim Kunden Friktion zu erzeugen, weil die selber nicht in der Lage sind, diese Friktion zu erzeugen, die unangenehmen Fragen zu stellen, die Dinge ehrlich beim Namen zu nennen, weil in den größeren Organisationen herrscht eine Kultur, man will sich gegenseitig nicht wehtun, man weiß nicht, wo man und so weiter.
Natürlich.
Und hier kommt jemand von außen, der in der Lage ist, das mit einem frischen Blick zu tun. Und dass das aber auch mehr gewertschätzt wird und auch gepitcht wird als Wert. Das ist der Grund, warum ihr uns braucht. Ja, das fand ich war sehr klar. Super, dann, also die Zeit ist verflogen. Ich fand das gerade, dass du gerade gesagt hast, das werde ich mir auch selber nochmal in Ruhe anhören. Das war sehr stark. Jetzt hast du noch die Gelegenheit, den Markencode von Markenkraft zu bedienen, und zwar immer die Bildschirmschonerfrage allen da draußen, die für Marken verantwortlich sind. Was würdest du denen morgens auf ihr Handy, auf ihren Laptop, auf ihren PC als Impuls mitgeben wollen für ein Jahr? Was würde da stehen?
Ja, also daran glaube ich auch. Wir haben es selbst in der Hand. Wir arbeiten in einer fantastischen Industrie. Wir dürfen das Asset aber nicht aus der Hand geben. Deswegen lasst uns mal bewusster auf unsere Stärken gucken und uns wieder bewusster in den Ring stellen. Man wird uns brauchen und wir werden das auch beweisen können.
Okay, das müssen wir jetzt noch verkürzen, weil das ist jetzt so eine DIN A4-Seite. Wir müssen jetzt dieses eine Ding, was so aufflammt. Und das kann auch ein Wort sein.
Relevanz. Du bist relevant. Du wirst gebraucht. Und zwar mehr denn je.
Du bist relevant. Okay, erinnere dich. Du bist relevant. Auch für die internen Markenverantwortlichen, ne? Dass sie sich einbringen und umgekehrt. Genau, super. Das ist ein schöner Abschluss. Du bist relevant. Alle da draußen, sprecht uns nach. Ihr seid relevant. Vielen, vielen Dank, Christian.
Klingt so ein bisschen wie so ein Systemcoaching.
Ja, genau. Ja, das ist ja der Sinn von Markenkraft hier. Also für alle, die von Marken fasziniert und für Wohlergehen verantwortlich sind, das müssen wir jedes Mal liefern. Haben wir aber echt super hingekriegt, dank deiner Hilfe. Es war ein ganz tolles Gespräch.
Es war ein toller Dialog.
Ja, weil die Zeit ist verflogen. Herzlichen Dank, viel Erfolg mit allem, was du tust und wir sehen uns garantiert bald wieder.
Machen wir. Tschüss.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.